näher und lauter und wir kriegen das hin.
Oh Gott. Wir dürfen uns nicht so viel bewegen.
Okay. Ich bin eine Säule. Ab jetzt. Jetzt wird sich nicht mehr bewegt.
Na gut. Willst du mit deiner Horror-News-Corner anfangen?
Ja, gerne. Mir ist in all meiner Weisheit aufgefallen, wenn ich unsere Production-Liste und unseren Release-Schedule durchgegangen habe, festgestellt, das sind alles gar keine News mehr, wenn das hier rauskommt. Wenn ihr das hört, ist das alles nicht mehr neu. Das heißt, es ist jetzt nur noch für dich und mich, Marika. Viel Spaß dran.
Wir müssen ja auch mal was für uns machen.
Tatsächlich steht hier jetzt auch nur ein Item drauf und ich dachte, das passt da jetzt ganz gut rein. Aber wir reden heute über Amnesia und im Herbst diesen Jahres kommt der dritte Teil raus. Amnesia Rebirth.
Ja.
Ja. Der Announcement-Trailer ist schon auf der Webseite. Das ist das erste Hauptspiel von Frictional mit einem weiblichen Protagonisten. Das heißt Rebirth und auf der Webseite ist ein Embryo. Frauen und Babys. Geht Hand in Hand. Ich habe letzte Woche ja von The Medium erzählt, das auch einen weiblichen Hauptcharakter hat, die irgendwie schwanger ist und ich glaube, ihr Baby stirbt in ihrem Bauch.
Ja. Man weiß es immer nicht so genau.
Aber ja, was ist immer, ist da eine Frau, dann ist da auch ein Baby.
Meistens.
Genau. Der dritte Teil kommt im Herbst. Ich habe Todesangst vor dem Spiel und am Ende der Folge ist euch hoffentlich auch klar, warum. Weil es ist ihr viertes Spiel und sie lernen konstant dazu und das wird schlimm. Ja, und es steht hier nicht drin, aber Resident Evil 8 kommt raus.
The Village. Ja, beziehungsweise der Trailer ist rausgekommen.
Ja.
Den haben wir gesehen und haben uns sehr gefreut.
Also sah cool aus, sah für mich aus, als ob sie auf dem Resident Evil 7 Ding aufbauen, von wegen wir haben eine Standalone-Story, die man auch so ganz cool spielen kann. Mit so einem, ich bin irgend so ein Typ und renne in ein Dorf und auf einmal sind da überall religiöse Menschen und Werwölfe.
Ja, aber das ist ja auch Ethan.
Ach stimmt, das ist ja Ethan.
Und Mia.
Ja, stimmt. Das war, was ich am Anfang vom Trailer dachte und dachte ich, ach guck, Ethan Boy ist zurück in seinen schönen Schuhen.
Ethan Baby. Ethan Baby.
Und unser Boy.
Ich weiß gar nicht, ob ich das gelesen hatte oder irgendwas, keine Ahnung. Also es ist wohl so, dass Ethan zurück ist, dass Mia wohl auch zurück ist und dass Chris Redfield auch ein Teil
davon
ist.
Stimmt, der war da auch wieder da, ne?
Ich war sehr aufgeregt, weil Werwölfe. Fucking finally.
Finally. War das ein Werwolf?
Ich hab keine Ahnung. Echt
nicht, aber es sah nicht aus wie die Zombies oder wie Pilzmonster. Es sah neu aus auf jeden Fall.
Naja, es müssen ja definitiv neue Monster sein.
Ja.
Wahrscheinlich irgendeine Werwolf-Pille.
Das waren lange Zombies, aber ja, war.
Nein, weißt du, was es ist? Das ist wahrscheinlich irgendein Haarwuchsmittel von Umbrella rausgegeben.
Ein bisschen schief gegangen.
May cause Werwolf. Das kommt nächstes Jahr raus.
Resident Evil?
Ja.
Ja,
ne? Nächstes Jahr.
Ich glaube.
Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon eine ganze Weile her, aber am Tag der Aufnahme ist das Release-Date von The Last of Us 2 zwei Tage her. Es sieht unglaublich gut aus. Da gibt's mit Sicherheit was, wo wir vielleicht auch in Zukunft mal irgendwann drüber sprechen könnten. Irgendwann, wenn du siehst, wirst du wissen, was ich meine.
Oh Gott.
Ohne jetzt großartig spoilern zu wollen, aber ich glaube, dass man da bestimmt nochmal was raussuchen können. Natürlich super storylastig, unglaublich emotional. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, auch zu wissen, wie es ausgeht. Ich weiß es bis jetzt noch nicht. Ich sag das jetzt wahrscheinlich, ich werde ich am Ende emotional zerstört sein.
Ich bin total gespannt, wenn diese Folge rauskommt, was zu dem Zeitpunkt in der Zukunft der Diskurs ist über das Spiel, dass er jetzt gerade nur so lange raus ist, dass die Leute überhaupt mal mitbekommen haben, dass es raus ist.
Ja, das ist wie Zeitreisen dann.
Ja.
Du hast mir ja gestern oder vorgestern noch die Demo geschickt von
Amnesia.
Ich habe es ja nicht gespielt. Hast du es gespielt damals, als es rauskam? Oder?
Nee.
Vorhin? Oder?
Ich habe die Demo gespielt.
Die Demo.
In der Vorbereitung hierauf.
Du hast mir geschrieben, du fährst jetzt los, du bist gleich da, ungefähr eine Stunde. Und ich habe gedacht, okay, jetzt nutze ich die Zeit und schau mal ins Spiel rein. In der Zeit, die Leonie gebraucht hat, von sich zu Hause, zu mir nach Hause, bin ich vom Beginn des Spiels bis zu dem Punkt gekommen, wo du vor Daniels Schreibtisch stehst und die Notiz von dich an dich findest.
Zur Erklärung, ich habe 1,5 Stunden hierhin gebraucht.
Also insgesamt keine 5 Minuten Ingame-Zeit. Ich war so schlimm.
Mit 3 Raucherpausen mindestens.
Ich konnte nicht. Es ging einfach nicht. Ich kann das nicht spielen.
Der einzige Grund, warum ich die spielen konnte, ist, weil ich sie nach der Recherche gemacht habe und ihr hört gleich alles, was ich darüber zu erzählen habe. Und vielleicht könnt ihr die Demo ja dann auch spielen ohne drei Raucherpausen.
Jeweils 10 Minuten, weil Puls runter. Und ich fand das so geil, weil ich dachte mir die ganze Zeit nur so, Alter, du bist übelst am Schwitzen. Du hast den übelsten Puls. Das war richtig, richtig schlimm. Ich habe meine Smartwatch nicht mehr. Ich hätte so gerne meinen Puls gemessen. Das wäre so witzig. Ich hab's nicht mehr. Und ich saß daneben, ich dachte mir nur so, oh Gott, jetzt, du kriegst gleich einen Herzinfarkt. Gleich ist es soweit.
Wir reden beim nächsten Mal über Soma. Und ich habe es damals gespielt und wollte es jetzt nochmal spielen. Ich habe es gestern Abend angefangen und dann eine halbe Stunde habe ich so Angst gekriegt, dass ich Tete anrufen musste. Und dann musste sie mir im Schutz zugucken und mit mir telefonieren. Und boah, habe ich geschwitzt, Alter. Ich auch die ganze Zeit so, boah, ich schwitze, mein Herz rast und ich habe meine Pulsuhr um. Oh, und ich habe nicht drauf geguckt. Es macht so einen Unterschied, ob ich für diese Folgen hier ein Let's Play gucke oder selber spiele.
Ja.
Und ich habe festgestellt, das war ein Fehler. Dann habe ich versucht, mich zu erinnern, weil ich das letzte Mal ein Horrorspiel alleine gespielt habe. Ich glaube noch nie. Das war eine richtig dumme Idee eigentlich. Ja. Oh, shit. Ja, und die Demo habe ich, wie gesagt, nur überlebt, weil ich schon alles wusste.
Nein, sorry, aber ich wusste das auch alles. Ich habe das ja vorher auch gesehen. Ich weiß ja, was passiert, aber nein. Einfach nein. Es ging nicht. Ich konnte nicht. Ich bin immer wieder zurückgelaufen.
Ich hoffe, es gibt viel, was du noch nicht weißt, denn das ist, was ich dir heute erzählen werde.
Ah, ich bin gespannt. They leave their coffins at night and they feed on the blood of the living. Hallo, hallo und willkommen oder auch herzlich willkommen zurück zum Horrorling-Podcast. Ich bin Marike, bei mir ist Leonie und heute reden wir über Amnesia The Dark Descent. Ein Spiel, welches sich das Motto aus den Augen, aus dem Sinn übermäßig zu Herzen genommen hat. Diese Episode ist die erste von zwei über das schwedische Entwicklerteam Frictional Games und die andauernde Frage, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und das sind große Worte von zwei Personen, die selbst nur die Hälfte der Zeit als Mensch durchgehen.
So.
Da haben wir es.
Da habt ihr's. Ich stimme zu.
Amnesia ist ein Indie-Survival-Horror-Game aus dem Jahr 2010, entwickelt vom schwedischen Studio Frictional Games. Das Game wird aus der Ego-Perspektive gespielt und der Spieler muss Rätsel und Puzzle lösen, um dem Geheimnis um seiner Identität und den Geschehnissen auf die Spur zu kommen. Anders als sonst im Survival-Horror hat der Spieler keine Waffen, sondern muss sich von etwaigen Monstern verstecken oder davonlaufen. Zusatzmaterial zum Game und besonders der Story wurde nach dem großen Erfolg des Spiels erhältlich gemacht. Dazu gehören Kurzgeschichten, der Soundtrack sowie ein DLC sowie der Custom Story Game Mode, bei dem Fans ihre eigenen Geschichten erzählen und spielen können. Frictional Games hatte sich bereits mit der Penumbra-Reihe einen Namen im Horrorgenre gemacht. 2013 folgte dann ein Sequel mit dem Namen Amnesia: A Machine for Pigs und 2015 folgte dann das vom Spielprinzip ähnliche Soma, über welches wir, wie du ja schon gesagt hast, in der nächsten Episode sprechen wollen.
Yay!
Und genau für Herbst 2020 ist eine weitere Fortsetzung der Amnesia-Reihe geplant, welche den Namen Amnesia Rebirth trägt und wahrscheinlich extrem viel Genitalhorror aufweisen wird. Es könnte eklig werden.
Es wird bestimmt eklig.
Es wird richtig eklig.
Ja, schon ein kranker Mann.
Ich finde den toll.
Das sind die Besten.
Genau, also wir wollen heute so ein bisschen Amnesia auseinandernehmen. Ich glaube, es wird eher eine Kritikfolge.
Also Amnesia gilt für die Entwickler selber als einerseits ein riesengroßer Erfolg und andererseits ein riesengroßer Fehlschlag. Und das werden wir heute beides ein bisschen beleuchten tatsächlich. Den Erfolg, was gut war in dem Spiel und das, was schiefgegangen ist.
Genau, also klassisch Mechaniken und Story.
Genau.
Also ihr könnt aufatmen, keine fürchterlichen, analytischen, grausamen Gedankengänge.
Genau. Das alles ist quasi die Vorgeschichte zur Entwicklung von Soma, über die wir dann in der nächsten Folge reden.
Daniel erwacht in den dunklen Hallen eines heruntergekommenen Schlosses, ohne Erinnerung daran, wie er dorthin gelangt ist. Er weiß nur seinen Namen und dass er aus Mayfair, einem Londoner Stadtteil, kommt. Und dass ihn etwas verfolgt. In einem von ihm selbst geschriebenen Brief erklärt er, dass er einen Vergessenstrank zu sich genommen hat. Daniel soll Wiedergutmachung leisten, indem er Alexander von Brennenburg findet und ihn umbringt. Während Daniel auf der Suche nach Alexander durch das Schloss streift, findet er immer wieder Notizen und Tagebucheinträge, die sowohl die Vorgänge in Schloss Brennenburg als auch Daniels Vergangenheit aufzeichnen. Zusammen mit wiederkehrenden Erinnerungsfetzen kann Daniel die Geschehnisse rekonstruieren, muss sich aber vor unaussprechlich grotesken Monstern in Acht nehmen. Auf einer Ausgrabungsexpedition vor einiger Zeit in Afrika wird Daniel in einer Grabkammer verschüttet.
Ich glaube, ich lerne jetzt ganz viel, was ich nur teilweise verstanden habe. Das grobe Ganze habe ich geschnallt, aber die Details.
So ging es mir halt nämlich auch. Mm. Ich habe dann nachgelesen und ich glaube, auch kleiner Disclaimer für die Geschichte, für die Zusammenfassung, da ist jetzt alles das drin, was ich auch als wichtig für die Geschichte an sich empfinde, um die Charaktere zu verstehen und um die Motivation nachvollziehen zu können.
Also quasi einmal so eine ausführlichere Zusammenfassung, als im Spiel selber wahrscheinlich ist.
Ja, weil ich habe Sachen rausgefunden, die ich beim Gucken des Let's Plays nicht rausgefunden habe. Und ich habe schon eigentlich darauf geachtet, dass ich auch mir alles nochmal durchlese und kurz auf Pause mache und so, damit ich halt die Geschichte auch mitkriege. Natürlich kann es auch immer mal sein, dass man auch als Let's Player mal so einen Zettel übersieht oder so. Aber ich denke, dass viele Informationen, die ich jetzt auch aus der Zusammenfassung habe, aus den Kurzgeschichten zum Beispiel kommen und wahrscheinlich auch aus Produktionsnotizen, die zusammengetragen wurden. Und falls ihr das nachlesen möchtet, ich habe im Grunde genommen das Englische im Nija-Wiki mir als Vorbild genommen quasi. Also mir da die Geschichte angeguckt und mir die Charaktere durchgelesen. Die meisten Informationen über das Spiel, was die Story angeht, habe ich daraus. Das heißt, falls irgendwas falsch sein sollte und einer von euch ein übelster im Nija-Stan ist, der sonst mit einem Messer vor meinem Haus auf mich wartet, um mich abzuschlagen. Ich habe keine Ahnung.
Wikipedia ist schuld.
Ja, es ist nicht meine Schuld. Vor einiger Zeit auf einer Ausgrabungsexpedition in Afrika wird Daniel in einer Grabkammer verschüttet. Während er nach Luft ringt und langsam ohnmächtig wird, erscheint ihm eine Vision einer leuchtenden Sphäre, nach welcher er greift. Nach seiner Rettung erwacht er mit den zerbrochenen Stücken der Sphäre in der Hand. Um sich von diesem Vorfall zu erholen, wird er von dem Expeditionsleiter Professor Herbert zurück nach England geschickt. Dort angekommen, versucht Daniel, die Sphäre wieder zusammenzusetzen, was ihm aber misslingt. Zusätzlich erfährt er, dass die Expeditionscrew um Professor Herbert vermisst wird und dass der einzige Überlebende davon überzeugt ist, dass ihn eine Art Schatten verfolgt. Daniel erhält die Aufzeichnungen Herberts, in denen der Professor angibt, selbst eine Sphäre in der Grabkammer gefunden zu haben. Nach vielen vergeblichen Versuchen gelingt es Daniel schließlich, die Sphäre zusammenzusetzen. Er stellt weiterhin Nachforschungen zu der Sphäre an, obwohl er mittlerweile an Albträumen und Schlafstörungen leidet. Er erfährt, dass die Sphäre einen großen Teil der englischen Kultur geprägt hat. Sie sind in monarchischen Bildnissen zu finden und von Priestern genutzt wurden. Nach und nach erreichen ihn Neuigkeiten, dass jeder Gelehrte, mit dem er Kontakt hatte, tot aufgefunden wurde. In der Angst, der Nächste zu sein und mit der Schuld über die Tode beladen, kontaktiert Daniel die Adressen in Herberts Aufzeichnungen auf der Suche nach Antworten und Hilfe. Er erhält einen Brief von Alexander von Brennenburg, der ihn auffordert, sofort nach Schloss Brennenburg zu reisen. Auf Schloss Brennenburg angekommen, erfährt Daniel von Alexander, dass der Schatten, der ihn verfolgt, ein Wächter der Sphäre ist und dass es nicht lange dauern wird, bis er Daniel erwischt. Um ihn zu retten, nutzt Alexander Daniels Sphäre für ein arkanes Ritual, welches misslingt und den Schatten zum Schloss lockt. Alexander erzählt Daniel nun von seinen Forschungen und seinen Experimenten zum Extrahieren von Vitae, einer Substanz, die Daniel vor dem Schatten retten soll. Durch Angst und Verzweiflung angetrieben, willigt Daniel ein, Alexander bei seinen Experimenten zu helfen. Das Vitae, eine Art menschliche Lebenskraft, ist dann am stärksten, wenn es von Menschen gesammelt wird, welche furchtbare Angst, Verzweiflung und Schmerzen erleiden. Alexander manipuliert Daniel, gaukelt ihm vor, dass die Gefangenen alle schlechte Menschen sind und sie deswegen die Folter verdient hätten. Sie foltern ihre Gefangenen und lassen sie danach durch einen Amnesietrank die Ereignisse vergessen, um ihnen immer mehr Vitae entziehen zu können. Daniel geht irgendwann sogar so weit, dass er auf Geheiß von Alexander die Dorfbewohner, unter ihnen auch Frauen und Kinder, für ihre Folterungen entführt. Ein Mädchen entkommt seiner Zelle, wird von Daniel gefunden, der sie dann umbringt. Von Schuld und Trauer zerfressen, entscheidet sich Daniel selbst, den Amnesietrank zu trinken und sich selbst die Aufgabe zu geben, Alexander zu töten, was zu den Ereignissen im Spiel führt. Fragen bitte am Ende des Vortrags.
Okay. Hätte er den nicht einfach töten können und nach dem Scheiß Trank trinken? Wäre das nicht leichter gewesen?
Ich habe keine Ahnung. Also, aber da kommen wir gleich noch mit dazu. Und das ist auch ein riesengroßer Punkt, weil die Story ist sehr verworren und relativ undurchsichtig.
Daniel erreicht das innere Heiligtum und findet dort einen angeketteten, alten, fragilen Mann namens Cornelius Agrippa. Dieser war einst ein Freund von Alexander und half ihm bei der Nachforschung über die Sphären und ihrer Macht, wird aber jetzt von Alexander gefangen gehalten, um ihm bei der Erforschung der Sphären zu helfen. Tatsächlich sind die Sphären Teil eines enigmatischen, uralten Kultes und Alexander ist ein Wesen aus einer anderen Welt. Mithilfe einer der Sphären öffnet Daniel eine Tür, die ihn zu Alexander führt. Dieser schwebt auf einer Plattform vor einem Portal, durch welches er zu seiner Liebe, in Häkchen, also er spricht immer von seiner Liebe, in eine andere Dimension zurückkehren kann, aus der er vor langer Zeit verbannt wurde. Das Spiel hat drei Enden. Und diese drei Enden sind relativ unterschiedlich. Und ein bisschen schwer zu verstehen, würde ich fast sagen, aber ich versuche sie zusammenzufassen.
Okay.
Ende Nummer 1. Daniel kann die Säulen umstoßen, welche die Basis für das Portal bilden. Dadurch stirbt Alexander und Daniel kann das Schloss verlassen, ohne Sphäre und somit ohne Schatten, der ihn verfolgt. Ende 2. Daniel hat die Möglichkeit, Agrippa von seinem Leiden zu befreien. Dieser will durch das Portal schreiten, um seinen Freund Vaya zu retten, der in einer anderen Dimension gefangen ist. Dafür muss Daniel ihm einen Trank einflößen, ihm den Kopf abtrennen und diesen durch das Portal werfen. Daraufhin schließt sich das Portal und es scheint, als würde der Schatten Daniel und Alexander töten. Daniel jedoch erwacht in einer dunklen Höhle und Agrippas Stimme versichert ihm, dass alles gut werden wird. Und das dritte Ende, wenn Daniel nichts tut, schreitet Alexander durch das Portal und Daniel wird vom Schatten getötet.
Damn boy.
Fragen und Kommentare.
Wow. Ich weiß gar nicht, ob irgendwas davon super wichtig war, um die Story zu verstehen, weil verstanden habe ich sie am Ende. Aber ganz viel von den Details waren mir halt nicht klar. Ich weiß, er hat so eine Kugel gefunden und dann hat ihm Alexander einen Brief geschrieben und gesagt, komm mal hier hin.
Ja.
Alles mit der Ausgrabung und mit seinem Trupp, der verloren gegangen ist. Ich wusste zum Beispiel, bis ich in einen anderen Podcast zur Recherche gehört habe, nicht, dass Alexander ein Wesen aus einer anderen Welt ist. Habe ich nicht geschnallt. Ich dachte, das war einfach so ein irrer Wissenschaftler, der seit 1000 Jahren lebt, weil er offensichtlich auch gruselige Alchemie-Sachen macht und vielleicht irgendwie sein Leben verlängert hat oder so. Also da waren ganz viele Details, die ich noch nicht kannte.
Dadurch, dass du vielleicht auch nicht immer alles findest und vielleicht auch nicht unbedingt gründlich danach suchst, im Eifer des Gefechts, also das wäre was, was mir passieren würde, wenn ich das Spiel spielen würde wahrscheinlich.
Vor allem noch ein Spiel, ja.
Da übersieht man das dann, überliest vielleicht auch Sachen. Mir war das auch nicht bewusst, also ich hatte das Ende nicht verstanden. Das Ende, was ich nämlich gesehen hatte, war, dass man dann den Kopf durch dieses Portal wirft irgendwie und am Ende dann wieder aufwacht in dieser Dunkelheit in irgendeiner Höhle. Und Agrippa zu einem spricht. Und es ist wohl so, dass Agrippa seinen Freund Vaya auch gefunden hat und mit Vaya dort irgendwie steht und Daniel dann quasi in dieser anderen Dimension mit Agrippa zusammen dann, keine Ahnung, Freudentänze macht.
Ich hab keine Ahnung.
Also
Bäume pflanzen, das ist alles schön in der Anderswelt.
Ich weiß auch nicht, also ich habe das jetzt andere Dimension genannt. Es ist halt so, dass diese Sphäre ein Portal öffnen kann in andere Welten, andere Dimensionen. Ich weiß nicht genau, ob es da einen direkten Begriff für gibt in der Lore von Amnesia, kann ja sein. Ja, das ist die Geschichte. Also es gibt relativ viele Details, die man vielleicht wirklich übersehen hat. Kennst du Daniels Hintergrundgeschichte?
Nein.
Okay. Daniel zum Beispiel hat, es ist nicht missbraucht worden als Kind, aber kommt aus einer Familie, wo er halt eben Gewalt erfahren hat. Und seine Schwester ist gestorben und das war eine große Bezugsperson für ihn. Und er hat zum Beispiel auch Angst vor der Dunkelheit. Und deswegen ist eine Theorie, dass Daniel deswegen sofort so viel Sanity verliert, wenn er in der Dunkelheit ist, weil er Angst vor der Dunkelheit hat. Und nicht einfach nur, weil... Ja, aber das sind alles Sachen, die kommen da nicht so raus. Also das ist ja, alles...
Es ist aber auch völlig unwichtig, weil es trotzdem funktioniert, auch ohne die Unterwäsche.
Ja,
das,
ganz
aber
genau.
Nee, wusste ich nicht.
Schreibst du mit?
Ja, ich mach mir jetzt Notizen.
Okay. Kann ja sein, dass es einen Test gibt.
Ja, ich frage am Ende ab.
Oh Gott.
Hahaha.
Ich kann das nicht.
Die drei Design Pillars von Amnesia.
Die drei.
Hast du jetzt eine 3 aufgeschrieben?
Drei, oder?
Bei mir geht es ein bisschen allgemein um das Game Design von Amnesia. Was macht Amnesia gut? Was macht Amnesia so gruselig? Warum ist Amnesia so erinnerungswürdig für die meisten Menschen? Denn es ist so. Meistens, wenn man über Amnesia redet oder sich Sachen anhört, sagen die Leute immer, oh, es hat kein Combat System, es gibt keinen Kampf, weil es hat auch mehr oder minder dieses Genre, vielleicht nicht gegründet, aber geprägt. Das ist, ich habe keine Waffe, ich kann mich nicht wehren, ich renne weg und muss mich verstecken. Es ist allerdings erstens etwas komplexer als das. Also im ersten Moment denkt man ja, okay, es ist diese Wehrlosigkeit, diese Machtlosigkeit, diese Schwäche. Es ist aber tatsächlich ein bisschen komplexer und auch nur ein Teil des Puzzles, was Amnesia so gut macht. Keywords sind hier Immersion und das mentale Modell des Spielers, wo ich gleich auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen werde. Wieder ein bisschen Videospiel-History, aber nur ganz kurz. Ich habe es in der verlorenen Folge erzählt. Keine Lust, das jetzt nochmal aufzuwühlen, aber Amnesia ist 2010 rausgekommen, im Spätsommer 2010, zu einer Zeit, wo Videospiele echt einen Umschwung gemacht haben, wo sie geschwungen sind zu, wir haben mehr von diesen AAA-Titeln, es gab nicht wirklich Narrativen im Spiel, es gab nicht wirklich Emotionen im Spiel, da war nicht wirklich der Fokus drauf, Spiele waren halt eher Ballerspiele oder Ablenkungen oder Comics, whatever. Wir haben letzte Folge über Until Dawn geredet und da habe ich über David Cage erzählt und über Heavy Rain, das auch 2010 rausgekommen ist und in diesen selben Umschwung reingegrätscht ist und sich da auf Narrative und Story in Videospielen fokussiert hat und das maßgeblich geprägt hat. Und das hat eben Amnesia hier auch gemacht, nur eben ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Und es gab damals diese YouTube-Social-Media-Kultur noch nicht. Das habe ich in der verlorenen Folge erzählt über Slenderman, dass es viral gegangen ist und wie das eben diese Let's-Play-Kultur beeinflusst hat. Amnesia hat die wohl Gerüchten zufolge begründet. Das kann ich jetzt nicht 100% bestätigen, aber das ist die Geschichte. Das ist die Folklore. Amnesia ist viral gegangen im Internet und wurde super bekannt dadurch, dass die Leute dann plötzlich angefangen haben, Reaction-Videos und Let's Plays auf YouTube hochzuladen. Alle haben sich das angeguckt und haben die Leute gedacht, boah, es ist geil, anderen Leuten beim Horrorspiele spielen so zu gucken, wie die Angst haben und sich erschrecken. Und Amnesia hat es damit wohl mehr oder minder begründet und ist dadurch eben so super, super erfolgreich geworden. Es ist erfolgreich geworden, weil es gut ist, aber es ist bekannt geworden, weil die Leute es durch Social Media und YouTube dann bekannt gemacht haben. An mir ist dieser ganze Trend vorbeigegangen. Ich habe es irgendwann dann mal im Let's Play geguckt. Ich weiß nicht mehr, wann das ist. Es war deutlich nach 2010. War auch echt entertained. Danach habe ich mir Machine for Pigs angeguckt und in der Zeit haben sie den Trailer für Soma announced und ich fand, das sah voll cool aus. Dann habe ich mir das Let's Play von Soma angeguckt, aber schon nach Folge 2 habe ich abgebrochen, weil ich wusste, ich will das selber spielen. Ich habe Soma dann auch gekauft und gespielt und war total begeistert. Und dann habe ich für meine Masterarbeit, bin ich über einen Talk von Thomas Gripp, dem Game Designer und Gründer von Frictional Games, gestoßen. Und da fing ein bisschen meine Obsession an mit Thomas Gripp, weshalb ich mich super über diese Folge freue und die nächste Folge freue, weil ich jetzt über Thomas Gripp reden darf. Das Coole ist, Frictional Games selber sind sehr offen und transparent in dem, was sie machen. Also Thomas Gripp hält total gerne Talks, total gerne Interviews, redet über das, was er macht und behält auch keine Geheimnisse zurück. Er hat alles erzählt, was auch hinter dem Vorhang von diesem Spiel abgeht und das ist halt, was so interessant ist und was ich erzähle gleich. Er hat eine eigene Engine geschrieben, weshalb sie ja dann auch diesen eigenen Level Creator anbieten konnten. Leute können ihre eigenen Stories und ihre eigenen Levels machen und so. Du hast festgestellt, ein Presskit ist frei, also die sind halt einfach total offen und transparent in ihrer Arbeit und das finde ich echt cool, weil sie auch total passionate sind. Und meiner Meinung nach die Art, wie er Spiele angeht und so, halt echt ein genialer Designer ist. Wir haben gerade schon gesagt, es war ein großer Erfolg, kommerziell und gameplay-technisch für das Horror-Genre auch, wie es das eben begründet hat. Und dann aber auch ein großer Misserfolg, ein großer Fehlschlag von dem, was er eigentlich auf narrativer Ebene machen wollte. Deswegen rede ich jetzt über das Gameplay und leite dann eben hin zur Narrative und dann gucken wir uns das mal an. Thomas Gripp ist der Gründer von Frictional Games, hat es 2005 mit zwei anderen Leuten gegründet, um die Penumbra Games zu machen, damals mit keinem Budget und Indie. Das wollte ich sagen, ein Indie-Game ohne Budget war, was ich sagen wollte.
Ich habe bei der Recherche nach Trivia, also auf der Suche nach Trivia, eine Aussage gefunden, die war auf der TV-Tropes-Seite. Es war so eine Mischung aus Lachen und Weinen, weil, und zwar stand da als Trivia-Fact, wusstet ihr, dass die Macher des Games teilweise 1 bis 2 Monate komplett ohne Gehalt gearbeitet haben? So nach dem Motto, hey, also würdet ihr das auch machen? Das wäre ein fürchterlicher Trivia-Fact.
Oh,
und ich saß daneben und ich dachte nur so,
das ist einfach die Indie-Welt.
So ist das.
Das ist das Indie-Leben.
Also ja, gut, ja. Es ist jetzt kein Trivia-Fun-Fact oder sowas. Das ist halt einfach nur ein Fakt. Und es ist nicht nur so bei Frictional Games. Kinder. Es kann nicht jeder bei Blizzard arbeiten.
Oh Gott. Ich verdiene ein bisschen Geld mit Indie-Games machen und da kann ich so dankbar für sein. Da habe ich Jahre drauf gewartet und da mussten die Götter niederkommen und die Steine zusammenfallen. Ja, okay.
Fun Fact,
kein Geld. Richtig, hat dann eben das Studio gegründet, Penumbra gemacht, die damals schon kein Combat System hatten, aber das aus Budgetgründen. Also hier, Fun Fact, weil sie einfach kein Geld und keine Manneskraft hatten.
Das ist das richtige Wort? Schneid das raus.
Du weißt, was ich meine? Manpower?
Oh Gott. Das ist die korrekte grammatikalische Übersetzung, ich glaube, inhaltlich ist das völlig anderes.
Nicht ganz.
Okay. Drei Männer waren nicht genug, um einen Combat System zu machen. Mhm. Er hat eine Passion für Horror-Games, gerade, wie gesagt, ist 2010 rausgekommen, als Spieler waren, wie sie sind, weil er zumindest der Auffassung war, dass Horror-Games die einzigen sind, die darauf aus sind, Emotionen wirklich aufzubauen, im Gegensatz zu anderen Videospielen. Super spannend, seine größten Inspirationen waren Silent Hill 1 und 2, aber auch Text-Adventure-Games, wie halt Zork.
Ja.
Was ihm da aber aufgefallen ist, er hat die Atmosphäre und das Feeling und das Sounddesign und all das Gruselige in Silent Hill hat er geliebt, aber die Rätsel und die Puzzle in Silent Hill und auch Resident Evil waren so völlig random und hatten nichts mit den Spielen und der Welt zu tun. Ein Beispiel, es gibt Piano-Rätsel, so warum? Ja. Und dann fällt dann Schlüssel raus oder whatever. Aber in Text-Adventures waren die Rätsel total sinnig, haben in die Welt gepasst und die Welten und Umgebungen waren total detailreich beschrieben und das hat so eine Immersion erzeugt und seine Inspiration war, das miteinander zu verbinden, dass du diese sinnvollen Puzzle und diese detailreichen Welten in einem atmosphärischen 3D-Spiel übersetzt bekommst. Und das war seine Inspiration für Amnesia. Es war ein Lernprozess. Sie wussten, was sie machen wollen, sie wussten, was sie erzeugen wollen und haben dann im Endeffekt drei große Designentscheidungen getroffen. Und dadurch, dass sie getroffen haben und immer wieder getestet haben, gelernt haben, was sie halt auch irgendwie bewirkt haben. Und das finde ich super spannend. Und daraus so ein bisschen ihre Formel für diese Spiele herausgearbeitet, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe schon gesagt, Amnesia reden immer alle darüber, oh, du hast keine Waffe, du musst dich verstecken, du musst wegrennen. Aber das ist offensichtlich nicht die Essenz des Spiels, denn der zweite Teil, Amnesia Machine for Pigs, ist nicht von Frictional Games gemacht worden, sondern von The Chinese Room, die mehr oder minder bekannt sind für Walking Simulator. Die Esther ist das bekannteste Spiel von denen. The Chinese Room haben damals gesagt, sie sind im Original treu geblieben darin, dass es kein Combat-System gibt und man sich verstecken und exploren muss. Trotzdem fällt das Spiel neben dem Original total weg. Wenn man es mit dem Original vergleicht, wird es ja auch immer wieder, dass es nicht so gut ist. Obwohl man weglaufen, sich verstecken muss und auch rumläuft und es so eine Story hat und so, wirkt es einfach total anders und hat nicht denselben Effekt. Und das ist offensichtlich der Beweis dafür, dass die Essenz von Amnesia nicht einfach ist, ich habe keine Waffe und ich verstecke mich. Und ich erkläre jetzt, woran das liegt. Drei Designentscheidungen. Okay, dann fangen wir einfach mit der offensichtlichen an. Das war auch seine Designentscheidung Nummer 1. Es gibt keine Waffen, es gibt kein Combat-System. Wie gesagt, das ist entstanden, erst hatten sie kein Geld und jetzt hatten sie offensichtlich ein bisschen Geld. Sie haben Amnesia mit 300.000 gemacht, wo die herkamen, weiß ich nicht. Sie haben offensichtlich, angeblich, das Zehnfache verdient, also 3 Millionen Euro gemacht
bei Amnesia. Oh, wow.
Ich meine, gönne ich ihm und sie haben es offensichtlich in Soma gesteckt. Haben dann also ein Kampfsystem in Amnesia anfangs eingebaut, es hat aber überhaupt nicht funktioniert. Sie meinen, Waffen sind so ein Horror-Trope, auf jeden Fall, du hast das auch in Horrorfilm, was er angebracht hat. Narrative zieht er ganz, ganz viel auch aus Film und lässt sich davon inspirieren. Er meint, du hast immer irgendwie eine Waffe, ein Messer, ein, weiß der Geier. Und deswegen haben sie es eben eingebaut und auch weil es in Videospielen einfach, Waffen haben dazugehört, Combat-Systeme haben dazugehört. Also haben sie versucht, das Waffensystem sehr clumsy zu machen, sehr, sehr unpraktisch, sehr schwierig damit umzugehen. Aber auch das hat nicht die Atmosphäre rübergebracht, diese Horroratmosphäre, die sie rüberbringen wollten. Denn wenn ein Spieler einen Feind töten kann, dann wird er das auch tun, auf jeden Fall, hat er festgestellt. Also wenn da eine Waffe ist, dann wird der Spieler alles tun, um diese Waffe auch zu nutzen. Und wenn sie eben Erfolg haben, was sie auch haben wollen, das hatten wir schon öfter hier, ein Videospiel willst du gewinnen und du hast eine Progression und das hat was mit Kompetenz zu tun und mit Überlegenheit und Power. Und dass all diese Sachen eigentlich nicht das, was du in Horror spielen willst. Also, wenn du eine Horroratmosphäre hast, willst du ja, dass die Leute Angst haben. Mhm. Und wenn sie sich mächtig und überlegen fühlen, wird das nichts.
Ja.
So. Also haben sie dann irgendwann entschieden, wir hauen das Combat-System raus, weil sonst das Spiel eben Hack-and-Slash-Spiel gewesen wäre. Und haben dann eben diese Mechanik eingeführt von, du musst wegrennen und du musst dich verstecken. Dadurch, also sofort, dass Spieler die Monster viel, viel gruseliger fanden, viel, viel mehr Angst haben, die Horroratmosphäre ganz anders aufgenommen haben und sie hatten dann natürlich dadurch dann irgendwann auch keine Balancing-Probleme mehr, konnten diesen ganzen Teil eben rausstreichen. Ein Grund dafür, was sie festgestellt haben, ist, wir können nicht multitasken. Also es hatte den Vorteil, das Combat-System rauszustreichen, weil dadurch der Fokus des Spielers nicht mehr abgelenkt wird.
Ihnen ist aufgefallen, wenn du ein Combat System hast, alles woran sie denken ist Waffen finden, Feinde finden, kämpfen. Sobald das raus ist, setzen sie sich ganz anders mit anderen Elementen in der Welt auseinander. Sie nehmen Sounds deutlicher wahr, sie exploren mehr, sie gucken sich mehr Details um und nehmen ihr Environment halt viel, viel intensiver da. Ein weiterer Punkt, den sie festgestellt haben, er hat das genannt The Right Tool for the Job. Also wenn du einem Spieler eine Waffe gibst, dann erwartet er auch einen Schießstand und dann nimmt er mental die Rolle von einem Soldaten und von einem Kämpfer ein. Und das sind eben all die Dinge, die sie ja nicht wollten. Und ohne die Waffen waren die Spieler gezwungen, andere Interaktionen mit der Welt zu finden und so eben die Welt auch ganz, ganz anders wahrzunehmen. Und das hat deren Atmosphäre halt total beigesteuert. Und das hat ihnen die Möglichkeit gegeben, Details und Informationen in der Story und in der Narrative eben so zu verteilen, dass die Leute das auch wahrgenommen haben. Denn wenn du ein Combat System hast und diese Waffe hast, passiert es oft, dass die Spieler dann tatsächlich Hinweise und Clues übersehen. Das ist, was wir gerade hatten, dass vielleicht die Story gar nicht ganz wahrgenommen wurde, weil die Leute nicht alle Zettel gefunden haben, aber der Fokus muss erstmal überhaupt darauf liegen, diese Zettel eben zu finden. Dieses fehlende Combat-System ist natürlich gepaart mit diesem, wofür Friction Games total berühmt sind, die physische Interaktion mit der Welt tatsächlich. Da ist mir auch gefallen, ich habe Soma auf der Playstation gespielt und ich habe Amnesia auf dem PC gespielt und es macht echt nochmal einen Unterschied, wenn du wirklich diese Bewegung mit der Maus hast. Hm. Du machst das auch mit dem Controller, aber das fühlt sich anders an mit der Maus. Und ich glaube, ich habe zum ersten Mal verstanden, ich sage immer, ich spiele lieber First Person am PC und Third Person auf der Playsee wegen Controller und Maus, weil es leichter ist und einen Unterschied macht. Aber ich habe durch Amnesia zum ersten Mal verstanden, es ist immersiver First Person am PC zu spielen, weil ich physischer mit dem Spiel verbunden bin. Mhm. Durch die Steuerung, die ich am PC im First Person habe und Controller im Third Person an der Playsee. Ist total spannend. Sie haben eben diese Mechanik von, du kannst Sachen wirklich anfassen und dann musst du eben mit der Maus die Bewegung machen, die Tür aufzuschwingen. Ja. Was aber cool ist, ist, so wie du die Maus bewegst, öffnest du auch die Tür. Das heißt, du kannst wirklich in den Schrank gehen, die Tür zuziehen und du kannst die so ein Stück öffnen und durch den Spalt gucken. Also so wie du die Maus bewegst, bewegt sich eben auch die Tür im Spiel und alle Objekte im Spiel. Es gibt viele Physik-Rätsel, dass du Sachen auf Sachen drauf schmeißen musst, um sie kaputt zu machen. Und das gibt dir eben dieses total physische Gefühl in diesem Spiel, in dieser Welt und immersiert dich darin viel mehr. Also Immersion war auch, habe ich ja gerade gesagt, dass das wieder ein Thema ist, so ein Riesenthema dafür. Dadurch, dass sie eben kein Combat hatten und dieses Wegrennen- und Verstecksystem und komplett ihre Mechaniken und ihre Physik darauf aufgebaut haben mit diesen anderen Interaktionen in der Welt als Kampf, hat es halt voll immersiv gemacht und dadurch eben, wenn du so immersiert bist in der Welt, die natürlich noch 10-mal fucking gruseliger ist. Also das, wie gesagt, das ist einfach nur kein Combat, das ist tatsächlich ein bisschen komplexer und das fand ich super, super spannend. Deren zweite Design-Choice war kein Tod, also du kannst in Amnesia sterben, natürlich, die Monster töten dich, aber normalerweise ist es in Spielen so, du stirbst ja und dann wirst du an den Savepoint zurückgesetzt, entweder deinen eigenen oder einen vom Spiel und du musst einfach bis zu der Stelle halt wieder nachspielen. Und in Amnesia ist es so, wenn du stirbst, dann wirst du zurückgesetzt an eine Stelle, aber du behältst deinen Progress. Alle deine Items sind noch da. Ich glaube auch dein Geistes- und Gesundheitszustand ist noch so da. Keine Ahnung. Also du hast Spiele leben von diesem Trial and Error. Oh, scheiße, ich bin gestorben. Ich muss es nochmal machen. Ich muss was anders machen. Und sie wollten eben diesen Trial and Error-Effekt rausnehmen. Sie sagen, ja, du bist gestorben, du bist zurückgesetzt, aber dein Progress ist noch da. Und dann, statt du musst das nochmal spielen und das war super spannend. Ich habe das in einem Let's Play gemerkt und dann wurde es nochmal bestätigt. Das Level ändert sich ein bisschen. Es ist tatsächlich so, wenn dich ein Monster findet und dich tötet und du wachst wieder auf, dann ist das Monster, die haben keinen festen Weg. Das ist nicht da, wo es vorher war. Das Level ändert sich ein kleines bisschen, die Monster ändern ihre Position und du weißt nicht, was als nächstes. Du kannst dir nicht sicher sein, sie nehmen dir diese Sicherheit so. Du bist zwar gestorben, aber du wirst nicht denselben Fehler nochmal machen, weil plötzlich alles anders ist. Und das macht dich natürlich auch wieder unsicher. Aber das nimmt eben auch diese Langeweile von, diese Frage, wollen wir wirklich, dass der Spieler diesen Gang noch 10-mal langlaufen muss, wenn er es einfach nicht hinkriegt? Aber es ist nicht derselbe Gang irgendwie, weißt du? Also sie ändern da halt ein Element. Und dadurch passt sich das Spiel ein bisschen an. Das Spiel passt sich immer ein bisschen an den Spieler durch solche Sachen und auch noch andere Sachen. Die ganze Idee von Amnesia ist, dass die ganzen Gameplay-Systeme so arbeiten, dass sie den Spieler dabei unterstützen, mehr Immersion zu empfinden und sich dadurch mehr in diese Welt reinzufinden. Die Spieler müssen nicht gegen das System kämpfen und es versuchen zu verstehen und zu überwinden, sondern das System, the game takes care of the player, also das System versucht dem Spieler dabei halt zu helfen, diese Immersion zu finden. Und das darauf folgt die dritte Design-Choice, und zwar,
es gibt keine kompetitiven Mechaniken. Also das ist es eben, der Spieler muss nicht gegen das System spielen, sondern es versucht, ihn zu unterstützen. Und der größte Punkt ist dabei dieses Insanity System. Und das finde ich super, super spannend. Also sie wussten, dass sie eine Art von Effekt einbauen wollten, eben mit den Monstern, mit der Dunkelheit, aber sie fanden es falsch, Gesundheit zu nehmen. Und haben dann dieses Insanity System eingebaut. Also es ist in dem Spiel so, Dunkelheit ist schlecht für dich. Wenn du dich in der Dunkelheit befindest, dann wird Daniel halt langsam oder du wirst langsam wahnsinnig. Aber im Licht, also Licht ist sicher und macht dich halt wieder mental stärker, keine Ahnung. Aber Monster können dich im Licht sehen und du musst dich in der Dunkelheit vor Lichtern vor Monstern verstecken. Und wenn gruselige Sachen passieren und wenn du Monster zu lange anguckst, wirst du wahnsinnig. Und wenn du wahnsinnig wirst, es gibt dann in deinem Inventar so einen Meter, der so das Gehirn, das so aufleuchtet und sowas. Es werden random Effekte abgespielt, also die Kamera fängt an zu wabbern und das Bild verzerrt sich, hinter krabbeln auch irgendwie so Kakerlaken über dein Sichtfeld und sowas. Und je wahnsinniger du wirst, desto langsamer läuft Daniel. Und dieses ganze System war eigentlich nur dazu gemacht, die Spieler eben mehr zu inversieren. Was daran so mega cool ist, es gibt das Gerücht, dass Monster dich schneller sehen, je wahnsinniger du bist. Mhm. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das stimmt nicht. Den coolsten Trick, den sie gespielt haben, und das hat Thomas Gribb dann halt auch in einem Interview offen erzählt, ist, dass es, das Spiel sagt dir nie, was passiert, wenn du wahnsinnig wirst. Und die Spieler gehen davon aus, es passiert was Schlimmes. Mhm. Oder du stirbst. Aber das ist nicht wahr. Wenn du komplett wahnsinnig wirst, dann bricht Daniel kurz zusammen. Dein Meter geht auf Null im System, im Code. Dann gewinnst du wieder ein bisschen Sinn. Und Daniel steht wieder auf, also er ist immer noch voll am Schwanken, am Wabbern, überall sind Kakerlaken, aber er steht wieder auf und du kannst weiterlaufen. Es gibt kein Fail bei dem Sanity System. Es hat tatsächlich so gesehen keine Auswirkungen, aber das Spiel sagt dir das nie und die Spieler gehen einfach davon aus, dass es schlecht ist und sind total drin, weil dieses Sanity System ist halt super, super berühmt. Das ist ja auch, dass es, du findest diese Zündboxen, um Licht zu machen, du findest Öl für deine Lampe, also das ganze Spielsystem ist um dieses Licht, diese Dunkelheit und diesen Wahnsinn von Daniel aufgebaut und auch eben, er darf die Monster nicht angucken, was ja voll genial ist. Das war zum Beispiel in Machine for Pigs so ein Ding, du hast die Monster mal gesehen, du konntest die auch anschauen, das hatte keine Konsequenzen, aber in dem Spiel ist es, da sind Monster und du musst dich ja verstecken und die im Auge behalten, aber du darfst die auch nicht angucken, weil das schlecht für deine Sanity ist. Also es ist wirklich super genial gemacht. Es passiert aber eigentlich nichts. Und trotzdem, die Spieler nehmen das einfach an. Und das ist, was Thomas Gribb das mentale Modell nennt. Und das finde ich auch super spannend. Jeder Spieler hat ein mentales Modell davon, wie er glaubt, dass die Spielwelt funktioniert. Die basiert einerseits auf dem, was wir aus der Realität kennen. Also wir wissen, durch Wände kann man nicht durchlaufen. Und die Gesetze der Schwerkraft, der Physik, nehmen wir einfach an, funktionieren immer. Und all die Informationen, die er über die Spielewelt aufnimmt und versteht, wie die Spielewelt funktioniert, wie zum Beispiel an einer weißen Klippe kann ich mich hochziehen oder blaue Türen kann ich öffnen. Und das sind so Informationen, die man sammelt. Und dadurch baut man sich ein Framework auf, ein Verständnis davon, wie diese Spielewelt funktioniert. Er hat festgestellt, wie stark das beeinflusst, wie Spieler das Spiel wahrnehmen und wie gruselig sie das Spiel finden und wie du damit spielen kannst. Also das ist, ich kommuniziere manche Sachen nicht so, ich sag dir nicht, dass du nicht stirbst. Aber ich baue ein System ein, dass du merkst, irgendwas Schlimmes passiert, wenn du zu lange im Dunkeln bist und die Leute dadurch ein eigenes Verständnis und Framework aufbauen und sich dann halt zu Tode gruseln und alles tun, um nicht wahnsinnig zu werden. So, ich finde das so cool. Genau, und die ganze Idee dahinter ist eigentlich, den Spieler nicht verlieren zu lassen, nicht zu hindern, sondern eigentlich zu immersieren in der Welt. Und das hat offensichtlich richtig gut funktioniert. Ich habe viele Podcasts gehört und mir Rezensionen durchgelesen und sowas. Der Effekt, den das nämlich hat, und das ist das, wo Machine for Pigs halt einfach wirklich flach gefallen ist, ist, dass die Spieler nicht einfach nur Angst vor den Monstern haben oder einfach nur Angst haben, weil sie keine Waffe haben, sondern sie bauen eine Beziehung zum Environment auf, wie es halt sonst kein Spiel vorher geschafft hat. Ich glaube, Alone in the Dark wird oft genannt, da habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Aber es ist so, dass sie halt permanent sich mit dem Environment auseinandersetzen müssen. Denn es ist entweder hell in dieser Burg oder es ist dunkel in dieser Burg. Das heißt, du bist entweder in Sicherheit oder du bist in einem Bereich, wo du gerade wahnsinnig wirst. Du musst dich permanent damit auseinandersetzen, wo du dich gerade befindest und welchen Effekt das Environment auf dich hat. Du musst diese Items sammeln, diese Zunderbüchsen, um halt Licht für dich selber zu machen. Das sind die Monster. Die Monster stehen gar nicht alleine, sondern werden dadurch Teil von dem Environment, von der Burg, von dieser ganzen Spielewelt. Und es ist ein ganzes System und du fühlst dich permanent bedroht, du hast permanent Angst, du bist permanent in diesem State drin. Und was mir aufgefallen ist, als ich im Nija gespielt habe, ich habe es danach, als ich all das wusste, gespielt, Von Anfang an ist der Idle State, wenn du einfach nur stehst und guckst, kippt die Kamera mal ein bisschen nach rechts und schnackt zurück, zoomt ein bisschen raus, zoomt ein bisschen rein. Also, und du hörst Daniel die ganze Zeit atmen. Wenn er mehr Angst kriegt, fängt er an zu wimmern, fängt an zu fiepen. Das heißt, du hast permanent, fühlst du dich physisch in Daniel reinversetzt, weil da immer irgendwie Bewegung ist, Sounds sind und so. Super, super gruselig. Also das hat wirklich, wirklich gut funktioniert. Und das ist Environment und das ist Monster und das ist Atmosphäre, das ist das, was den Leuten in Erinnerung bleibt. Da, wo die Story dann halt leider flach fällt. Dadurch, dass er eben durch all diese Design-Choices diese Verbindung zum Environment aufbaut und eben auch den Fokus darauf legt, kriegt man viel mehr mit von dem anderen Ding, was sie wirklich genial machen, Sounddesign. Das ist der absolute Hammer. Da sind ständig Geräusche in diesem gottverdammten Spiel. Ich wusste, da sind keine Monster am Anfang vom Spiel, aber du hörst permanent Windrauschen, Daniel. Aber dann auch so Sachen wie, du hörst plötzlich Ketten über dem Boden schaben. Du hörst ein Kratzen in der Wand. Ich war in irgendeinem Raum und auf einmal höre ich irgendwie ein Schreien. Irgendeine Frau hinten fünf Räume weiter oder sowas. Du hörst das Grunzen oder du hörst komische Bässe, die keinen Sinn machen, aber es klingt, als ob irgendwie ein Monster am Murmeln, am Stöhnen. Also da sind permanent um dich rum Geräusche und auch örtlich verortet in der Spielwelt und das fühlt sich alles so physisch an und klingt so eklig und so gruselig, dass, obwohl ich wusste, da ist nichts, obwohl ich wusste, es ist nur Sound, obwohl ich all die Geheimnisse und Mechaniken hinter Amnesia kannte, dachte, boah, ist das gruselig, das ist echt,
das ist gruselig.
Es ist beklemmt, es ist unangenehm, es fühlt sich nicht gut an. Es ist tatsächlich eine Ikone, ein Meisterwerk und hat all seinen Ruhm definitiv verdient. All das, was das Spiel unglaublich gut macht und unglaublich genial macht, sind eben all diese Erfolge, die sie feiern konnten. Wie gesagt, sie haben ganz, ganz viel davon halt im Development an Amnesia gelernt. Also wie man echt ein richtig geiles Horrorspiel macht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Story fällt ein bisschen flach. Sie ist schwer memorable, sie bleibt den Leuten nicht wirklich im Gedächtnis, sie ist vielleicht ein kleines bisschen verwirrend und da ist es traurig zu erfahren, dass eigentlich Thomas Gribb sein Plan war. Er wollte damit die menschliche Psyche wirklich erforschen und das Thema der Story war, was macht einen Menschen böse? Was treibt ihn dahin, böse zu werden, schlimme Dinge zu tun, andere Leute zu foltern. Und es war wirklich eine tiefenpsychologische Frage, die er erforschen wollte, was überhaupt nicht funktioniert hat. Weil selbst mir kam es vor, naja, es ist halt einfach so eine Horrorstory. Aber offensichtlich sollte es wirklich The Dark Descent, ein Abstieg in menschliche Abgründe sein, aber das hat nicht funktioniert. Was er weiß, was er sagt, so zum einen Teil super Erfolg, zum anderen Teil gar nicht, weil ich habe was versucht und es hat echt nicht funktioniert und keiner hat's mitgekriegt, keiner hat's aufgenommen, keiner hat's geschnallt. Ich habe richtig versagt. Das war eben quasi die Background-Story zu Soma, weil das so eine Art Redemption sein sollte für seine narrativen Ansprüche an Amnesia, die halt überhaupt nicht funktioniert haben. Das sind die Designentscheidungen und die Geheimnisse hinter Soma. Hinter Amnesia, oh mein Gott, es tut mir so leid. Und Teil 1 von meinem Liebesbrief an Thomas Gribb.
Teil 2 kommt dann das nächste Mal.
Teil 2 kommt das nächste Mal. Hast du Fragen, hast du Anmerkungen? War das verständlich?
Also zunächst mal fand ich das super spannend. Ich habe ja auch schon im Vorhinein gesagt, ich finde es super interessant zu gucken oder zu hören, was halt wirklich dahinter steht, weil ich finde Amnesia beim, wie gesagt, angucken und heute Morgen auch beim insgesamt 5 Minuten spielen, habe ich schon gemerkt, dass es ein krasses Spiel ist.
Mhm.
Ich kann mich dran erinnern, ich habe das Spiel das erste Mal gesehen, das war 2012, glaube ich, oder 2013 vielleicht. Und da habe ich das mit Freunden gemeinsam gespielt, im Dunkeln,
oh,
auf meinem Laptop.
Ich habe es morgens in meinem Wintergarten gespielt.
Naja gut, ich habe es ja eben
gerade... Ich habe nichts gesehen übrigens.
Ich habe es ja eben gerade auch... No, heute Morgen quasi gespielt.
Mm.
Von daher, es macht also keinen Unterschied. Aber ich habe wirklich gemerkt, damals zum Beispiel 2013 oder wann das war, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, ich habe nur zugeguckt. Kein Problem. Gar nicht, überhaupt nicht. Aber selbst das Ding in die Hand zu nehmen, ich weiß es nicht. Also was
macht einen Unterschied?
Das hat mich dann dazu veranlasst, kurz drüber nachzudenken, okay, wo liegt jetzt der Unterschied zwischen Horrorfilm und Horrorgame? Offensichtlich liegt er darin, selbst was zu steuern. Also ich glaube, es ist eine Mischung zwischen ich steuere das selbst und habe selbst die Verantwortung und auch, es passiert mir jetzt gerade wirklich. Ich habe da, glaube ich, in der Silent Hill-Folge schon mal drüber gesprochen, dass ich ein großes Problem damit hatte zu verstehen, dass wenn du in Computerspielen stirbst, dass es nicht schlimm ist, dass du einfach nochmal von vorne anfangen musst und das Schlimmste, was dir passiert ist, dass du ein Level nochmal spielen musst. Eben gerade bei Amnesia ist der Punkt halt einfach, dass es tatsächlich nicht nur das ist, weil du, wie du ja selbst auch gesagt hast, die ersten 5 Minuten oder die ersten Minuten des Spiels, da ist kein Monster. Das weißt du, das weiß ich, wir haben es beide entweder schon gespielt, wir haben es 1000 Mal gesehen, keine Ahnung. Und nichtsdestotrotz hatte ich das Problem, dass ich mich nicht vorwärts bewegen konnte.
Tatsächlich, es war auch nicht nur ich, sondern Thomas Gripp hat erzählt, selbst wenn er den Leuten gesagt hat, wenn du stirbst, verlierst du keinen Progress, du kannst durch Sanity nicht sterben und alles ist hier, um dich mehr oder weniger zu unterstützen, das sind nur Geräusche. Selbst wenn die Spieler das wussten, die Testspieler, die hatten trotzdem Sauangst. Er meint, ich hab's nicht verstanden, das hat nichts geändert, sie hatten scheiße Angst. Also, ja, du hast offensichtlich echt ein gutes Spiel gemacht und da muss man, was du gerade sagst, das selber steuern. Wie er seine Spiele designt, ist halt, er überlegt sich, was will ich erschaffen, was ist wichtig für mich, nicht ich halte mich an jede Game-Design-Regel, sondern was hilft mir? Und er will halt diese absolute Immersion schaffen und deswegen ja auch diese physischen Mechaniken eingeführt, dieses Soundsystem, diese ewige Verbindung mit dem Environment, also alles in dem Spiel ist dazu gemacht, dich so zu immersieren. Und wenn du dann so immersiert bist, dann hörst du es kratzen in der Wand oder dann fliegt eine Tür auf oder du hörst irgendwo wen schreien und du fällst rückwärts vom Stuhl.
Das ja, ist also, genau das.
Das ist alles der Beweis dafür, dass er seinen Job versteht und wirklich gut macht.
Also was ich gerade noch ganz interessant fand, war, du hast ja gesagt, dass er erst dieses Combat-System einbauen wollte und dann festgestellt hat, es hat nicht funktioniert, weil der Spieler, sobald er eine Waffe in der Hand hat, sofort in dieses ich bin jetzt Kämpfer, ich bin Soldat, ich bin jetzt mutig, Mindset mehr oder weniger fällt. Das Let's Play, was ich geguckt habe und das, was ich auch direkt sofort gemacht habe, instinktiv, war mir irgendwas zu suchen, was ich in der Hand halten konnte. Ein Stuhl, keine Ahnung, irgendwas.
Ist das geil.
Ne, also, ja, ne, schützt, ja, button, ja, nein, aber ne, irgendwas zu haben, was zwischen mir und, also mir, dem Spieler und dem Bildschirm ist.
Dann Stuhl über den Kopf ziehen, wenn so ein Vieh ankommt, war das dein Plan?
Ich kann das doch schmeißen.
Stimmt, was passiert dann? Das habe ich noch nie gesehen.
Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Okay.
Und das fand ich ganz spannend, weil das ja mit der Identifikation mit dem Protagonisten zu tun hat. Ich glaube, dass Daniel kein Kämpfer ist.
Ja.
Und wenn sie es reingenommen hätten, wenn sie gesagt hätten, wir machen jetzt aus Daniel einen Kämpfer, hätte es nicht mehr funktioniert. Und das hat was damit zu tun, wie die Story funktioniert. Und das ist genau das, was letzten Endes auch auf diese Frage zurückkommt, was muss ein Mensch wirklich tun, um böse zu sein? Oder wie weit kann ein Mensch gehen, bevor er bösartig wird? Oder was ist wirklich böse? Diese Identifizierung mit diesen Archetypen,
ja,
wie wir es ja auch schon letztes Mal in Until Dawn hatten, die findet auch auf dieser Ebene statt. Und ich finde persönlich, jetzt jemandem zuzugucken beim Spielen und Daniel kennenzulernen durch dieses Let's Play und auch selbst innerhalb dieser ersten 5 Minuten, das ist das Schöne, es funktioniert ja schon in den ersten 5 Minuten, ist Daniel für mich jemand, der unangenehm ist. Wie er sich bewegt, wie er sich anhört, ich finde ihn unangenehm.
Okay.
Weil erstens macht er mir Angst, weil das, was du gesagt hast, dieses, du bewegst dich nicht und er dreht sich ein bisschen oder die Kamera zoomt und so weiter und so fort, aber das ist ja dafür gemacht.
Ja, beziehungsweise er ist nicht wirklich stable, offensichtlich. Überhaupt also nicht. Physisch nicht. Das heißt, du kannst dich gar nicht sicher fühlen, in der Rolle er zu sein. Also vertraust du ihm natürlich nicht. Er ist dein Avatar, dein Fahrzeug in dieser Welt und er ist offensichtlich nicht verlässlich, nicht besonders stabil.
Das fand ich schön, dass du das gerade gesagt hast. Dieses, bin ich ein Kämpfer? Ist das mein Mindset? Und wie kann sich mein Mindset verändern, wenn sich der Charakter auch verändert und wenn sich das System verändert, innerhalb dessen ich spiele?
Jetzt habe ich Amnesia größtenteils nur als Let's Play gesehen. Für mich war der Spielcharakter nicht der Daniel aus. Also ich hatte keine Verbindung zwischen dem Spielercharakter und dem Daniel. Also Prä-Amnesia Daniel und Post-Amnesia Daniel. Also dieser Trunk, der Amnesia-Trunk. Ja, ja, ja. Dass das dieselbe Person ist, ich glaube, da fällt viel flach für mich. Dass du ja nur findest, was deinem Prä-Selbst passiert ist, ohne wirklich damit verbunden zu sein.
Ich finde, es gibt immer einen Unterschied, ob ich jetzt einen Charakter habe, der voll ausgeflasht ist, also der ein runder Charakter ist, der Ecken und Kanten hat, der mir vorgestellt wird, der einen Namen hat, eine Persönlichkeit und so weiter und so fort in einem Videogame. Oder ob ich einen Charakter habe, der mit Absicht ohne Charakterzüge gestaltet ist oder nur mit ein paar Charakterzügen gestaltet ist, auch vielleicht kein Aussehen hat, so wie das beispielsweise bei Ethan der Fall ist aus Resident Evil 7, wo ich mich irgendwo noch rein identifizieren kann, weil ich halt eben von dem Charakter keinen Rückstoß kriege.
Ja.
Also, wir haben es ja in Resident Evil 7 auch gesagt, ich kann mich noch nicht mal angucken, so wirklich. Das ist jetzt in der Nisha auch so. Deswegen ist halt wieder auch Soma so interessant.
Ich will auch nicht zu viel von Soma vorgreifen, aber ich habe auch tausend Gedanken gerade.
Man sieht halt definitiv, wenn man beides gesehen hat, die Verbindung und die Fehler und das daraus lernen und das dann besser machen oder anders machen.
Ja.
Aber bei Daniel zum Beispiel ist es so, er ist als Charakter ein irgendwo unglaublich runder, ausgeflashter Charakter. Also die Geschichte an sich, wenn sie so beispielsweise in einem Buch geschrieben gewesen wäre, oder vielleicht als Verfilmung und als Serie gemacht worden wäre, dann wäre das was ganz anderes gewesen.
Ja.
Weil die Rezipienten mit der Geschichte ganz anders umgehen würden.
Ja.
Und sie ganz anders konsumieren würden, als sie das in einem Game tun und vor allen Dingen, als sie das in einem Horrorgame tun. Und dementsprechend ist Daniel als Charakter ausgeflasht. Daniel existiert als Charakter und ist da, aber halt eben genau was das, was du sagst, halt nur bis zu dem Punkt, wo er den Amnesietrank trinkt, weil er danach nicht mehr Daniel ist, sondern wir.
Genau, und ich glaube, wenn der Plan war, zu erforschen, was macht Menschen wirklich böse, aber der Spieler nimmt das nicht auf, weil der Spieler tut's ja nicht. Er erfährt, was Daniel, sein früheres Selbst, halt früher getan hat. Aber das hat mit dem Spieler nichts zu tun. Und wenn der Spieler dann, wie ich im schlimmsten Fall, Pre-Daniel und mein Avatar Post-Daniel nicht zusammenbringt. Für mich war das auch einfach wie ein ekliges Buch lesen oder einen ekligen Film gucken, wenn ich seine Tagebücher oder sowas lese. Aber es hat halt emotional dann gar keinen Effekt. Und das für eine Welt, die dich sonst physisch so reinzieht, aber es überhaupt gar nicht schafft, dich in die Story reinzuziehen, dass du dich damit identifizierst. Deswegen wollte ich das verdeutlichen, dass sie so viel von dem Game Design, das so genial ist an Amnesia, in der Entwicklung gelernt haben, wenn er alles gelernt hätte in diesem Spiel, Respekt. Also das haben sie offensichtlich bis dahin noch nicht geschnallt gehabt. Das war offensichtlich für sie ein Lernprozess. Viel haben sie richtig gemacht. In der Story haben sie es nicht geschnallt, aber sie haben ja daraus auch gelernt. Also deren ganzen Spiele ist ein stetiger Entwicklungsprozess zu, ich lerne aus meinen Fehlern, ich analysiere meine Fehler, ich entwickle daraus ein besseres Design und mach's noch besser.
Ja, und das ist das, was halt leider ganz oft nicht der Fall ist.
Bei
ganz vielen Entwicklern und bei ganz vielen Spielereien vor allen Dingen. Also Spielereien, nicht Spielereien.
Achso.
Also, ne? Reihen von Spielen. Deutsch ist eine tolle Sprache. Siehst du halt einfach, wie, und das ist bei Filmen ganz genauso, wie darauf eingegangen wird, was das Grand der Spieler interessant fand an dem Spiel. Stichwort Resident Evil. Der erste Teil war super erfolgreich, die nächsten Teile waren auch erfolgreich und sie haben dran angeknüpft letzten Endes und haben dieses Baller-Survival-Horror-Game gemacht, haben sich vielleicht auch nicht getraut, daraus auszubrechen, konnten es vielleicht nicht, bis irgendwann die Leute gesagt haben, es interessiert uns nicht mehr und so weiter und so fort und dann der Cut kam und dann halt ein Spiel kam mit Resident Evil 7, was halt einfach nicht nur unglaublich gut ausgesehen hat, sondern auch eine Story hatte, die größtenteils sehr gut gewesen ist, halt einfach atmosphärisch war. Und das finde ich, um so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen, auch für Amnesia zum Beispiel. Ich persönlich finde, jetzt beim Gucken und auch beim Spielen und so, dass solche Fehler in Häkchen mehr oder weniger, wie eine Story, die dich nicht immersiert beispielsweise, eine Story, wo du vielleicht Sachen nicht ganz verstehst oder vielleicht ein bisschen verwirrt bist oder vielleicht ein Environment Design, wo du merkst, okay, da ist die Physik vielleicht nicht ganz so, wie sie in echt ist, was auch immer. Völlig davon abgesehen, ob das Game von 2010 ist oder von 2020 letzten Endes, solange die Atmosphäre stimmt, ist es trotzdem was, was mich affiziert und in dem Moment, auch wenn es mich gruselt, kann ich es gut finden.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was bei Amnesia passiert. Natürlich ist es keine Entschuldigung, die Story ist immer noch nicht
gut. Ja, richtig.
Ja, und Fehler in der Mechanik sind immer Fehler in der Mechanik, aber das ist, finde ich, so der Hauptpunkt an der ganzen Geschichte. Affiziert es mich? Und wenn ja, auf die richtige Art und Weise, kann ich es enjoyen, kann ich es gut finden oder auch nicht?
Ja, ich will so Tangente auch nicht ausweiten, aber es gibt auch das Gegenteil, wie zum Beispiel Jonathan Blow, der das Spiel Break gemacht hat, super mega erfolgreich, also dieselbe Story, super erfolgreiches Spiel, ist ein 2D-Jump'n'Run mehr oder minder. Aber es sollte eine tiefere Message haben, die niemand verstanden hat. Und was hat Jonathan Blow gemacht? Rumgeheult, sich beschwert, dass die Menschen zu dumm sind, sein Spiel zu verstehen. Und dann ein Spiel gemacht, in dem er die Leute gezwungen hat, sich mit seiner verfickten Message auseinanderzusetzen.
Welches war das zweite Spiel?
The Witness. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, weil das finde ich das finde ich total geil und richtig geil, genial. Ich habe es nicht zu Ende gespielt. Das wird wohl am Ende sehr grotesk, weil Jonathan Blow dann irgendwann kommt mit seiner komischen Philosophiekeule, so nach dem Motto, und Rache nimmt dann allen, die Braid nicht verstanden haben. I don't know. Aber dieselbe Story wie Amnesia, aber statt rumzuheulen, hat Thomas Gribb sich überlegt, fuck, was habe ich falsch gemacht, und hat dann ein absolut geniales Spiel mit Soma gemacht. Also.
Ja.
Ich werde wahrscheinlich auf meine Notizen gucken und dich nicht angucken können dabei.
Okay. Starr dich einfach creepy auf dein Ohr.
Ja, das ist eine gute Idee. Also du hast ja eben gerade schon erwähnt, die Story von Amnesia ist den meisten Leuten so ein bisschen über die Köpfe hinweggeflogen. Zumindest der Hintergrund und das Motiv zu dem, was Thomas Gribb erzählen wollte, die Geschichte, die er erzählen wollte. Und das finde ich total spannend. Das ist super interessant, weil mir das auch so ging beim Gucken. Und ich ja deswegen auch nochmal wirklich nachgoogeln musste, okay, was genau ist jetzt der Hintergrund, vor allen Dingen auch die verschiedenen Enden, war mir auch gar nicht bewusst, dass es verschiedene Enden gibt.
Ich glaube, das Einzige, was den Leuten und auch mir in Erinnerung geblieben sind, waren die Folterkammern. Du erfährst, wie das Foltergerät funktioniert und dann kriegst du Soundeffekte, irgendwelche Schreie und so und du malst die furchtbare Szene aus und das ist, woran du dich erinnerst.
Mhm. Aber eins, was mich halt interessiert hat, war, wie immer, der literarische Hintergrund, also das Elterngenre, zu dem Amnesia letzten Endes gehört. Und ich habe gelesen, dass die Entwickler sich bei dem Entwickeln der Geschichte mehr an H.P. Lovecrafts Idee vom kosmischen Horror und vom Kosmizismus orientiert haben. Und ja, auf jeden Fall, das spielt definitiv mit rein. Das Spiel und die Story an sich, das Setting, alles das, was es als fertiges Produkt ist, hat meiner Meinung nach mehr einen schauerliterarischen Hintergrund. Und das habe ich mir mal genauer angeguckt und wollte wirklich feststellen, ob das so ist, ob das nur mir so geht. Aber ich habe Sachen gefunden, die ich ganz interessant fand. Und dazu gehört unter anderem natürlich auch, was ist überhaupt Schauerliteratur? Wo kommt sie her? Und was für Motive und Thematiken werden in Schauerliteratur verarbeitet? Zum Thema H.P. Lovecraft. Kurz zusammengefasst ist die Idee von H.P. Lovecrafts Kosmizismus oder vom Lovecraftschen Horror eben die, dass man als Mensch erkennt, wie unglaublich klein man ist und wie unglaublich unwichtig man ist. Und in der Idee des großen Ganzen, also wenn man darüber nachdenkt, dass es halt nicht nur die Erde und das Leben auf der Erde gibt, sondern alles, was halt eben noch drumherum passiert. Und viele von Lovecrafts Ideen stammen aus dem Grauen, was zum Beispiel das Weltall in einem auslösen kann. Und den Dingen, die so außerhalb unserer Reichweite sind, dass wir sie noch nicht mal wahrnehmen können. Und wenn wir sie wahrnehmen, dass wir halt einfach wahnsinnig werden dabei. Und wie du es ja schon gesagt hast, ist ja Wahnsinn ein Thema, was in Amnesia nicht nur narrativ auftaucht, sondern auch in der Mechanik mit auftaucht. Also das wird wahrscheinlich der Hintergrund dazu sein. Aber wirklich großartig Lovecraft'scher Cosmic Horror findet sich in der Geschichte schon, aber nicht so extrem wieder. Mhm. Zur Schauerliteratur. Das ist jetzt Literaturhistorie allerfeinster Güte. Die Schauerliteratur ist deswegen wichtig, weil sie Romane und Novellen und Geschichten hervorgebracht hat, die den Horror an sich, also das Horrorgenre, ob es in der Literatur ist, in Filmen und in Serien oder auch in Games, immer noch prägt. Und aus der Periode des Schauerromans entstehen diese klassischen Werke, die immer noch als Vorbild dienen für Horror heutzutage. Das sind unter anderem Mary Shelleys Frankenstein, Bram Stokers Dracula oder auch Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde. War das richtig rum? Ich verwechsel die beiden immer.
Aber das habe ich gelesen. Das einzige Horrorklassiker, den ich selber gelesen habe.
Dr. Jekyll und Mr. Hyde?
Ja.
Echt?
Das ist fantastisch.
Habe ich mir runtergeladen auf meinen Kindle, weil der nämlich 0 Euro gekostet hat. Aber ich lese eben gerade Mary Shelleys Frankenstein.
Auch auf dem Kindle?
Okay. Ich habe es leider nicht da. Nee, ich kann ja meinen Kindle ausleihen, wenn du willst.
Das ist die Zukunft.
Ja.
Kindle hin und her schieben.
Oh, nee, ist auch nicht so gut. Aber tatsächlich, Leseempfehlung, Mary Shelleys Frankenstein. Ohne Witz, Leute. Also, klar, vor 200 Jahren geschrieben.
200 Jahre?
1818 rausgekommen.
Mhm. Eine Fresse.
Aber ein hervorragendes Buch, liest, also es liest sich auch sehr gut.
Mhm.
Finde ich persönlich. Aber Mary Shelley, Entstehungsgeschichte zu Frankenstein? Interesse?
Ja, immer. Ich bin mir sicher, die kenne ich schon dank Pinterest. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, Teenage-Mädchen schreibt Gothic-Geschichte.
Ja, warte.
Und er findet damit Horror. Wow.
Ich habe das aufgeschrieben in meinem Notizbuch, Leute.
Das ist ein Notizbuch. Ihr seht das nicht, aber wow.
Ja, nee, Mary Shelley ist damals zusammen gewesen mit Percy Shelley. 16, glaube ich, als sie ihn kennengelernt hat. Oder sie war auf jeden Fall sehr jung, als sie ihn kennengelernt hat. Sie war dann irgendwann auch schwanger von ihm, also es ging alles sehr schnell. Mary Shelleys Mutter war Mary Wollstonecraft, die übrigens bei jedem, der sich mit Feminismus auseinandergesetzt hat, da sollte jetzt irgendwo ein bisschen was klingeln, weil Mary Wollstonecraft ist nämlich eine englische Feministin gewesen. Die hat geschrieben, A Vindication of the Rights of Women, zwar 1792 ist das rausgekommen, und da ging es darum, dass sie quasi angeprangert hat, dass Frauen oder Mädchen keine Schulbildung kriegen, so wie das Jungen halt kriegen. Die Frau ist dann aber auch relativ schnell leider gestorben und ist auf einem Friedhof in London beigesetzt worden. Fun Fact, um die Jahrhundertwende von 1700 knips bis 1800. Mhm. So. War es so, dass ja solche Sachen wie die Anatomielehre und so weiter und so fort in England gerade herausgekommen ist. Also da haben die angefangen, auch richtige Obduktionen, also wissenschaftliche Obduktionen, durchzuführen. Das Problem an der ganzen Geschichte war, sie hatten nicht genug Leichen, in denen sie das durchführen konnten. Mhm. Und dadurch entstand der Beruf des Body Snatchers. Das waren Leute, die von Universitäten und von Krankenhäusern dazu bezahlt wurden, Leichen auszugraben. Mhm. Um sie dann quasi als anatomische Präparate für Obduktion zur Verfügung zu stellen. Es war auch ein relativ lukrativer Beruf, denn je frischer die Leiche war, desto mehr Geld haben die Bodysnatchers dafür bekommen.
Das kannst du dir nicht ausdenken, du.
Nein, es ist tatsächlich ist super spannend. Und eine Theorie dafür ist, warum Mary Shelley letzten Endes diese Geschichte so geschrieben hat, wie sie geschrieben hat. Ihre Mutter ist relativ früh gestorben, da war sie noch sehr jung, war, dass sie sich oft mit Percy auf diesem Friedhof getroffen hat. Es geht dieses Gerücht um, dass sie auf dem Grab ihrer Mutter ihre Jungfräulichkeit verloren hat, was so
die Story kenn ich.
Gothic ist, dass man sich das auch nicht ausdenken kann. Alles in
oder
allem.
So Gothic ist, dass es ausgedacht ist.
Ja, auch möglich. Die Idee dahinter ist, dass Mary davon halt so beeinflusst gewesen ist von dieser Geschichte mit den Bodysnatchern, weil die hat eben nah an diesem Friedhof auch gewohnt und wer weiß, was sie gesehen hat.
Da sind Markierungen drin.
Ja, das sind aber die Markierungen für was anderes.
Nein, ich bin beeindruckt. Du hast ein Notizbuch, wo du Sachen markierst.
Ja, die Sachen, die wichtig sind.
Entschuldigung.
<Wow. lacht> Mary und Percy Shelley waren von Lord Byron eingeladen auf ein Schloss irgendwo, ich glaube in Italien oder so, zusammen mit noch ein paar anderen Leuten, unter anderem Marys Cousine und John Polidori. Die waren eine ganze Weile und es war in der Zeit, in der super viele Unwetter über diese Region halt reingebrochen sind, und die haben in diesem Schloss oder dieser Burg oder in diesem Landhaus, wo auch immer sie gewesen sind, haben sie halt immer zusammengesessen und sich halt über alles Mögliche unterhalten und haben dann auch irgendwann angefangen, sich Geistergeschichten zu erzählen, und daraus entstand halt eben die Idee, wir machen einen Geistergeschichten-Contest, mehr oder weniger.
Was für eine Traumparty.
Geil, meinen oder?
Meinen 30. so feiern?
Können wir machen.
Sitzen als Geistergeschichten.
Wir wollten ja eigentlich auf Burg Frankenstein fahren.
Wie sind wir auch voll dabei?
Das müssen wir nochmal diskutieren, ob das klappt. Ja. Dann machen wir auch einen Ghost Story Contest.
Das wäre voll die gute Sonderfolge. Wir feiern meinen 30. auf Frankenstein und dann nehmen wir zu viert auf. Dann können wir nochmal über Frankenstein reden. Dann kannst du mal so richtig über Frankenstein reden.
Geil. Und dann kann ich mir richtige Notizen machen und nicht das zusammengestotterte, was ich hier gerade versuche rauszubringen irgendwie. Nee, jedenfalls, die haben diesen Contest gemacht und haben angefangen, diese Geschichten zu schreiben und sich zu überlegen. Und Mary hatte eine Art Albtraum, wo sie quasi Viktor Frankenstein gesehen hat und dieses Monster dazu. Und dann hat sie angefangen, diese Geschichte zu schreiben. Das war 1816. 1818 ist das Buch dann erschienen. Und aus diesem Contest ist unter anderem auch The Vampire entstanden von John Polidori, der auch eigentlich kein Autor gewesen ist, sondern Journalist oder irgendwie sowas. Und The Vampire, also eben auch um 1800 herum, ist dann eins der Bücher gewesen, was angeblich auch Bram Stoker dazu inspiriert hat, Bram Stokers Dracula zu schreiben. Das ist 1899, glaube ich, rausgekommen. Also, und man sagt quasi, dass Frankenstein und Dracula quasi die Buchstützen des 19. Jahrhunderts sind, also von 1800 bis 1899 quasi die beiden Bücher sind, die das Jahrhundert begonnen haben und beendet haben. Und vor allen Dingen für die Schauerliteratur, für den Schauerroman halt unglaublich wichtig gewesen sind. Wie gesagt, also der Schauerroman, die Schauerliteratur selbst und vor allen Dingen solche Figuren wie zum Beispiel Frankensteins Monster und auch Dracula logischerweise sind die Figuren, die Horror immer noch beschreiben und die Horror immer noch beeinflussen. Und man sieht das darin, dass zum Beispiel Frankensteins Monster, Dracula und halt eben auch dieser Dualismus innerhalb von Dr. Jekyll und Mr. Hyde die Ideen sind, die in Horrorfilmen immer noch aufgegriffen werden. Es gibt, klar, natürlich auch noch mehr Horrorfilme, aber diese klassischen Monster und was sie bedeuten, werden immer wieder in Horrorfilmen benutzt. Da hat der Schauerroman was mit zu tun. Die Schauerliteratur ist der Grund dafür und begonnen hat das Ganze. Natürlich erzählen wir uns schon immer Horrorgeschichten, wir erzählen uns schon immer Gruselgeschichten und wir sind schon immer fasziniert damit, aber wirklich kommerziellen Erfolg hatte ein englischer Autor mit dem Namen Horace Walpole 1764, also eine ganze Ecke vor Mary Shelley, mit seinem Roman Das Schloss von Otranto, das den Untertitel hatte Gothic Fiction und damit sozusagen der Name geboren ist. Und mit diesem Stück, mit diesem Roman, hat er halt eben den Grundstein dafür gelegt, was Schauerliteratur ist, und aus diesem Roman heraus hat sie sich quasi entwickelt, weil nachdem Horace Walpole damit so unglaublichen Erfolg hatte, kamen ganz viele andere Autoren, die sich dem Genre bedient haben und das weiterentwickelt haben. Und die Periode des Schauerromans, diese klassische Periode, spannt halt eben von, wie gesagt, 1764 bis ungefähr 1825, wo sie eben ihre Blütezeit erlebt hat. Jetzt ist es so, dass Strömungen aus der Literatur nicht von ungefähr kommen. Also diese Trends haben ja natürlich auch einen Grund. Meistens entstehen sie als Antwort auf künstlerische, soziale oder politische Begebenheiten. Und damit verkörpern sie letzten Endes die Lebenslage einer Gesellschaft oder einer gesellschaftlichen Schicht. Gerade das 18. Jahrhundert, also von 1700 bis 1799, ist ganz extrem geprägt mit sozialen und politischen Umbrüchen. Das ist zum einen die Zeit der Aufklärung, also der Wandel weg von der religiösen Verblendung der Menschheit, vielmehr hin zum Aufschrei danach, Vernunft zu gebrauchen. Die Aufklärungszeit hat ganz viele super spannende literarische Perioden geprägt. In Deutschland war das zu der Zeit der Sturm und Drang. Und in England war es halt eben Gothic Fiction, natürlich auch noch andere Literaturströmungen, aber gerade das war es halt. Unter anderem findet im 18. Jahrhundert auch die französische und die amerikanische Revolution statt. Ja. Innerhalb dieses Zuges der Aufklärung, zumindest die französische Revolution, die amerikanische Revolution wegen Zucker und Tee. Also anders als die aufklärerischen Texte dieser Zeit, vor allen Dingen natürlich auch die politisch aufklärerischen Texte, die damals natürlich kursiert haben, bezieht sich der Schauerroman zurück auf das Verdrängte, das Übernatürliche und auch das Unkonventionelle. Also quasi als Antwort auf diesen extremen Vernunftgedanken der Aufklärung dieser langen Periode letzten Endes, steht der Schauerroman als Neuauffassung und der Neudiskutierung von Sachen, die nicht erklärlich sind. Und in meiner Recherche über den Schauerroman und die Schauerliteratur und Amnesia habe ich die sogenannte Amnesia-Checkliste erstellt. Die werde ich jetzt runterrattern. Abchecken. Okay. Quasi. Und zwar geht's um die Merkmale vom Schauerroman und von der Schauerliteratur. Nee, der erste Punkt ist das Setting. Der Schauerroman spielt entweder in wilden und weiten Landschaften. So Frankenstein beispielsweise beginnt und endet in der arktischen Wüste. Oder aber er spielt in beengenden und klaustrophobischen Orten, wie zum Beispiel das Schloss in Dracula. Und ganz oft ist es so, dass die Autoren ein Setting wählen, was weit weg ist von ihrer eigenen Heimat. Da die meisten ja aus England kamen, haben sie ganz oft Süd- oder Osteuropäer gewählt als Schaupunkt für ihre Romane. Und wenn wir jetzt die Amnesia-Checklist mal kurz rausholen. Amnesia spielt natürlich in Schloss Brandenburg. Dieses Schloss befindet sich tief in den Wäldern Ostpreußens und laut dem Amnesia-Wiki wahrscheinlich im heutigen Polen in der Nähe von Königsberg. Mhm. Was zur Folge hatte, dass ich, glaube ich, insgesamt einen halben Abend damit verbracht hat, mich mit der ostpreußischen Geschichte auseinanderzusetzen, aber dann irgendwann auch nicht mehr konnte.
Oh, hast du da was zu?
Nein, tatsächlich nicht. Also,
was ging ab in Ostpreußen?
Es ging richtig, Union, es ging bestimmt einiges. Tatsächlich ging da auch was ab, aber ich... Zu der Zeit war einiges los, also Amnesia spielt 1839. Okay. Ich habe auch geschaut, was passiert oder was gewesen ist 1839. 1839 ist während der Kronzeit von Königin Victoria gewesen, deswegen gehe ich nachher nochmal auf die viktorianische Zeitperiode ein, weil sich da der Schauerroman nochmal verändert hat. Und 1839 war für Deutschland zumindest, oder, nein, was heißt Deutschland, ist es ja nicht, Preußen, auch eine Revolutionsperiode, das ist die sogenannte Vormärz. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich mit der deutschen Geschichte nicht so gut aus wie mit der amerikanischen. Und ja, aber ich habe halt auch Amerikanistik studiert. Und naja, ich bin nicht qualifiziert, darüber zu reden, glaube ich. Schloss Brennenburg ist alt und verrottet, beziehungsweise es wirkt heruntergekommen, mehr oder weniger. Und der Spieler muss sich seinen Weg durch labyrinthartige Gänge bahnen, steht vor verschlossenen Türen oder wird selbst eingeschlossen. und dringt immer weiter in die Kerker des Schlosses vor.
Du sagtest gerade, entweder es ist ein großer, weiter Platz wie eine Wüste. Das verstehe ich natürlich, dass das einen Unterschied macht zu einem Gebäude. Aber sonst ein klaustrophobisches Gebäude, was ich aber in einem Nija, was mir aufgefallen ist, und in Machine for Pigs ist, dass je tiefer du reinkommst, desto mehr werden dir die Ausmaße klar, weil es ist eine gigantische Burg. Und in Machine for Pigs steigst du ab in die Erde, in diese gigantische Maschine. Also, aber an irgendeinem Punkt hast du das Gefühl, Gott, das ist so unglaublich riesig hier und dich so klein und verloren fühlst. Also eigentlich gar nicht mehr klaustrophobisch. Also in Verbindung, passt das da rein? Also das ist, was mir an Schloss Brennenburg irgendwann so aufgefallen ist.
Also du meinst, dass du diese extremen unterirdischen, diese Verzweigungen hast oder diese unterirdischen riesengroßen Räume?
Einfach diese, wie gigantisch diese Burg sein muss. Je mehr du dich in dieser Burg umguckst, das ist ja ein Riesenort. Du bist ja irgendwann unten mit diesem roten Nebel und diesen gigantischen Säulen, dass du denkst, was ist das hier für ein Schauplatz? Ja. Also eher du wirst ganz klein im Verhältnis zu diesem gigantischen Gebäude.
Das ist eine Sache, die im Schauerroman oder in der Schauerliteratur als das Erhabene betrachtet wird. Das Erhabene ist ein Gegenzug zum Romantizismus oder zur Romantik. Und zwar ist es in der Romantik so gewesen, dass eine Zeitperiode, die sich vor der Schauerliteratur und auch nach der Schauerliteratur gezogen hat, oftmals wird Schauerliteratur auch als schwarze Romantik bezeichnet. Das Erhabene ist quasi das Gegenstück zu dem, was wir in der klassischen Romantik haben, nämlich das Schöne und das Romantische, also das Lustvolle in der Umgebung zu sehen und in der Welt an sich und in der Interaktion mit Menschen und so weiter und so fort. Und das Erhabene steht da so ein bisschen als Gegenzug gegen. Kennst du das Gemälde von Caspar David Friedrich?
Ist es auch in deinem Notizbuch?
Nein, das ist das nicht.
Der Wanderer über dem Nebelmeer.
Ja.
Caspar David Friedrich ist ein deutscher Maler, glaube ich, gewesen. Und dieses Der Wanderer über dem Nebelmeer, ich verlinke euch das in den Shownotes, damit ihr es euch angucken könnt, ist so ein klassisches Gemälde, was man auch, glaube ich, im Kunstunterricht immer mal wieder sieht.
Aha. Definitiv.
Er ist halt ein Maler der Romantik gewesen, aber gerade dieses Bild, um es jetzt mal kurz zu umschreiben, das ist ein Wanderer, der quasi im Vordergrund steht und er steht auf der Spitze eines Berges und im Mittelgrund sieht man halt eben dieses Wolkenmeer sich erstrecken über ganz weite Landstriche und ganz hinten am Ende sieht man noch diese Bergspitzen. Wie gesagt, eben, das ist Teil der Romantik und dieses Schöne in der Natur und das Romantische und whatever. Das Erhabene ist quasi das, was schön ist, was uns mit Ehrfurcht erfüllt, aber es ist gleichzeitig auch das, was uns beängstigt und das, was zerstörerisch und gewaltsam ist, aber trotzdem aus der Natur entsteht. Das ist halt beispielsweise die Tatsache, und da sind wir wieder beim Lovecraftschen existenziellen Horror irgendwo so ein bisschen, auf so einer Bergspitze zu stehen und in den Abgrund zu gucken oder in die Ferne zu gucken und dieses Wolkenmeer zu sehen und hinten im Hintergrund noch höhere Berge, und man ist ja schon so hoch. Und jeder, der jetzt mal auf einem wirklich hohen Berg gewesen ist, der nicht erbrocken ist, kann das wahrscheinlich nachempfinden.
Ich war auch schon mal höher als der Brocken.
Ich glaube ich nicht.
Oh.
Deswegen kann ich es auch nicht nachempfinden.
Okay.
Wirklich mal auf so einem riesengroßen Berg gewesen zu sein, wie klein man sich da fühlt. Das ist das Ähnliche wie das, was du gerade halt eben gesagt hast, wie du quasi als Daniel in diesen Eingeweiden dieses Schlosses bist und halt merkst, dass hier ist größer als du. Und genau das ist halt eben das Erhabene letzten Endes, dieser Gedanke. Das, was hier um mich herum passiert, ist so überwältigend und so zerstörerisch und ich kann nichts dagegen tun, letzten Endes irgendwo. Das ist die Idee des Erhabenen im Schauerroman. Das ist das Gefühl, die Ästhetik dieses Schauerromans, weil diese erweiterte Ästhetik dessen, auch das anzuerkennen, was zerstörerisch ist, auch das anzuerkennen, was gewaltsam ist innerhalb der Natur und auch im Menschen, letzten Endes. Das ist, was die Schauerliteratur verkörpert, vereinnahmt und innerhalb der Geschichten wieder definiert und diskutiert. Und deswegen ist die Schauerliteratur so anders als jetzt beispielsweise die Romantik oder was auch immer. Nicht, weil sie besser ist, nicht, weil sie mehr diskutiert oder was auch immer, sondern einfach, weil sie es anders diskutiert. Und gerade beispielsweise solche Sachen wie die imperialistische Schauerliteratur, die dann im viktorianischen Zeitalter durch die Imperialisierung zum Beispiel herausgekommen ist. Romane, die sich mit dem anderen, dem Exotischen, dem oftmals dargestellt und zivilisierten auseinandersetzt. Oder auch der amerikanische Gothic, die amerikanische Schauerliteratur, die halt später entstanden ist und mit Menschen wie Edgar Allan Poe ganz anders Sachen diskutiert hat, als das die klassische britische gemacht hat. Aber trotzdem dieses zerstörerische, gewaltsame und dieses tiefen psychologische mit reingenommen hat.
Cool.
Ja, ne? Spannend.
Da bin ich ja voll reingetappt jetzt.
Ja. Vorgegriffen gerade so ein bisschen. Ist aber nicht so schlimm. Der zweite Punkt, der in dieser klassischen Schauerliteratur immer wieder auftaucht, das ist die Frage von Zeit. Oder die Diskussion von Zeit. Mhm. Und die Arbeit an Zeit. Und es ist so, dass Zeit in Schauergeschichten eine große Rolle spielt. Denn Technologisierung und technische Fortschritte werden oft gegen archaische Zeitperioden entgegengesetzt, gestellt oder direkt im Vergleich miteinander diskutiert. Und oftmals sind das auch ganz plötzliche Clashes. Also es ist nicht Subtext, es ist oftmals direkt gegeneinander gestellt. Und ein Beispiel dafür zum Beispiel in Bram Stokers Dracula fährt Jonathan Harker aus dem technisch fortgeschrittenen Häkchen London. Erst mit dem Zug, dann mit der Kutsche, irgendwann zu Draculas Schloss. Und wird dann da mit den mittelalterlichen Gebräuchen Draculas konfrontiert, mit diesem alten Mann, und stellt dann irgendwann fest, dass er dort gefangen ist. Es ist sozusagen auch eine Abwärtsspirale vom Technologischen ins Archaische, ins Mittelalterliche, ins Grausame letzten Endes irgendwo. Die Moderne wird dementsprechend brutal und plötzlich mit dem Altertümlichen entgegengestellt, und oftmals werden die Charaktere selbst von der Vergangenheit eingeholt und müssen sich Konsequenzen stellen. Also, dass ich quasi in der Moderne mich befinde, also in der Jetztzeit im Roman mich befinde, und dass die Vergangenheit gewaltsam halt eben im Charakter wieder hervorbricht. Und wenn wir jetzt die Amnesia-Checkliste wieder hervorholen, dann sehen wir, dass wir auch da diesen Zeitbruch haben, beziehungsweise diese Gegenüberstellung von Moderne und Technologie und von diesen archaischen, mittelalterlichen Methoden und so weiter und so fort. Denn im Laufe des Spiels lernt der Spieler von Daniels grausamer Vergangenheit, welche er durch diesen Amnesietrank vergessen hat. Auch Alexander von Brandenburg und Cornelius Agrippa sind zeitlich veränderlich im Spiel, weil beide eine unmenschlich lange Lebensspanne haben. Cornelius Agrippa ist ja aufgebaut auf dem tatsächlich existierten Cornelius Agrippa. Okay, alles klar.
What?
Ja, das ist ein Alchemist und Okkultist gewesen.
Oh.
Also den gab es wirklich. Allerdings ist der geboren um 1400 Knips. Cornelius Agrippa ist geboren 1486 und gestorben 1535. Also lange vor den Geschehnissen in Amnesia. Da gibt's eigentlich auch nicht viel zu sagen. Der ist halt einfach Alchemist gewesen, Okkultist gewesen. Und was heißt Okkultist gewesen? Das hört sich an wie eine Berufsbezeichnung. Aber
das
also, ja. Nee, aber ne, er hat sich halt eben mit Alchemie auseinandergesetzt. Und gerade zu der Zeit, denn die Säftelehre und überhaupt, der Mensch besteht aus verschiedenen Teilen, verschiedenen Säften. Auf jeden Fall ist es in Amnesia so, dass Moderne und Mittelalterlichkeit halt zusammentreffen. Die Ideen und die Gedanken von Folter und vor allen Dingen von der Verbesserung der Menschheit durch Folter letzten Endes stoßen auf die modernen wissenschaftlichen Ideen, die in Amnesia halt eben stattfinden, beziehungsweise die technologischen Errungenschaften mehr oder weniger durch solche Sachen wie dampfbetriebene Maschinen.
Das wollte ich da sagen, genau, diese ganzen Maschinen im Spiel.
Genau, und diese Zahnräder, die man zusammenbaut und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Und natürlich, hab's ja gerade schon gesagt, aber die Tatsache, dass Daniel ja selbst aus der Zeit rausgerissen ist, weil er ja halt eben diesen Vergesslichkeitstrank diesen Amnesietrank getrunken hat, seine Erinnerungen ja in Flashbacks immer wieder plötzlich zurückkommen.
Ja.
Der zweite Punkt inhaltlich ist dann Macht, die Definition und Diskussion davon, wie Macht funktioniert und was Macht ist. Was jetzt wichtig ist zu wissen, ist, dass der Schauerroman oder Schauerliteratur immer dann auftritt oder die Thematiken, Motive immer dann auftreten, wenn sich die Autoren in der Zeit von einem gewissen Umbruch, also von Umbruchsperioden zum Beispiel, befinden, die ja auch immer was damit zu tun haben, dass Machtpositionen immer neu ausdiskutiert werden, in politischer und sozialer Ebene. Und in Schauliteratur ist es halt meistens so, dass du jemanden hast, der die ganze Macht hat, und du hast jemanden, der keine Macht hat. Und wie das letzten Endes aussieht, ist immer unterschiedlich. In Amnesia wird Macht durch die Folter und das Kidnappen und Einsperren von Leuten demonstriert, aber auch die Macht, die Alexander über Daniel hat, letzten Endes irgendwo. Und auch im Grunde genommen die Macht der Sphäre über Alexander und über Daniel an sich. Und außerdem ist es im Schauerroman auch so, dass oftmals diskutiert wird, wo die Grenzen des Menschlichen liegen, innerhalb dieser Idee von Macht. Und die Grenzen von Moral und Menschlichkeit werden natürlich ganz extrem überschritten in Amnesia. Und das wird hier nach dem höheren Gut für die Menschheit und für mich selbst gefragt. Also wie weit kann ich gehen, bis ich böse bin, was passiert und so weiter und so fort. Der Vollständigkeit halber muss man dazu sagen, dass Schauerromane sich ganz oft auch mit Sexualität auseinandersetzen und mit perversierten Formen von Sexualität. Im 18. Jahrhundert und auch weiterhin noch in die Jetztzeit quasi waren das Tabus wie Inzest, Sachen wie Vergewaltigung, Gewalt, Einführung und Einsperrung und natürlich auch leider Homosexualität.
Es ist Juni, es ist Pride Month. Homosexualität ist keine Perversität.
Nein. Das weiß ich, aber das wissen doch die Leute in 1775 nicht.
I know, ich wollte.
Ja. Der Vollständigkeit halber. Wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen und wenn wir es aus so einem Blickwinkel betrachten wollen.
Ich bin gespannt, was jetzt in der Mieser-Checkliste passiert.
Gar nichts.
Oh, nichts ist secretly gay confirmed.
Nichts wird secretly gay confirmed. Ich zumindest habe keine sexuellen Untertöne in Ninja feststellen können und das hat mich sehr glücklich gemacht. Sich mal einmal nicht über...
Ich auch nicht.
Ne? Weil wir müssen ja auch nicht jede Folge über Genitalien sprechen.
Ich möchte auch gar nicht über Genitalien sprechen.
Ja, ich weiß, aber wenn es doch im Text ist, was soll ich denn machen?
Das ist nicht ihre Schuld.
Genau, ich habe ja eben gerade schon ein bisschen über das Erhabene gesprochen und das ist ein bisschen vorgegriffen. Und neben dem Erhabenen gibt es halt eben noch einen anderen philosophischen Ansatz, der im Schauerroman vorkommt und das ist das Unheimliche. Jetzt will ich wirklich nur kurz ansprechen. Das Unheimliche ist ein Terminus, der dann spät von Freud nochmal bearbeitet worden ist. Und das Unheimliche steht im Kontrast zum Heimlichen, also in dem Sinne dem Heim betreffend, also Haus, häuslich, das, was ich kenne, was mir bekannt ist. Und unheimlich sind eben die Dinge, die wir als bekannt erkennen, die aber bei genauerer Untersuchung Eigenschaften aufweisen, die unnatürlich oder dem Ding nicht zugehörig sind. Beispielsweise sind das menschenähnliche Dinge wie Puppen, die aber nicht wirklich menschlich sind.
Ew,
oder oh. Auch Roboter. Beispielsweise. Ja. Das Unheimliche macht eben das, was wir zur Genüge kennen, seltsam. Im Englischen heißt es auch The Uncanny oder The Uncanny Valley, kennen wir ja auch. Ich glaube, um das Ganze nochmal kurz zu verdeutlichen, willst du die Not Quite a Deer-Geschichte erzählen? Weil das ist nämlich das, was unheimlich ist. Das ist die Definition von unheimlich.
Die Geschichte habe ich in der verlorenen Folge erzählt und da hat mir Marieke schon Curveball geschmissen. Ich bin nicht vorbereitet. Weißt du, wo der Begriff Uncanny Valley herkommt?
Nee.
Du? Jetzt habe ich not queer geschrieben. Not quite a deer.
The not quite queer deer.
Wo wir gerade über Freud gesprochen haben. Ja, das kann ich jetzt, glaube ich, aus dem Stegreif auch gar nicht erzählen. Ich weiß nicht, ob das eine Studie war. Mit Valley ist gemeint. Valleys und Peaks nennt man in Graphen, die Ausraster. Das heißt, wenn du einen Graph hast, der quasi stetig nach oben geht und du hast plötzlich einen ganz tiefen Punkt, es geht wieder hoch. Ja. Das ist ein Valley in einem Graph. Und es ging darum, dass Menschen digitale Kopien als Menschen erkennen. Und das wurde gemessen. Und es gibt einen bestimmten Punkt, an dem sie halt sich nicht wohl damit fühlen. Das ist ein Datenausraster. Und wow. Das war ein Valley in diesem Graph. Und das nennt sich The Uncanny Valley. Ich müsste jetzt googeln, ob ich da nicht total einen Bockmist erzähle, aber...
Ist das so wie thispersondoesnotexist.com?
Unser Gehirn ist ja darauf gemacht, Gesichter zu erkennen. Das habe ich schon mal erzählt, wir sehen Jesus im Toast und so eine Scheiße und den Mondmann. Und du erkennst immer, dass das Gesichter sind, aber es ist, dass es akzeptiert dein Gehirn das als andere Person und als jemand, wo du Empathie aufbauen kannst. Und dann gibt es halt diesen einen Punkt, da ist es so realistisch, aber immer noch nicht ganz, dass dein Gehirn irgendwie merkt, da stimmt was nicht. Und da kommt dieser Valley in dem Graph und das nennt man die Uncanny Valley.
Nee, weil dieses This Person Does Not Exist ist eine Webseite, die müsste auch, glaube ich, noch aktiv sein. Und zwar ist das eine, ja, KI mehr oder weniger. Den Hintergrund technologischen kenne ich nicht, aber da werden die halt Bilder gezeigt von normalen Leuten. Die sehen auch normal aus, da ist nichts Merkwürdiges dran. Aber die sind halt komplett computergeneriert. Also es sind wirklich fotorealistische Bilder und die Menschen gibt es halt nicht. Aber die sehen echt aus, also wie echte Menschen. So. Und da gibt es aber manchmal auch so Ausraster, Bilder, wo halt die KI nicht wirklich sinnig irgendwas zusammengesetzt hat. Und die sind schlimm, weil das sind dann solche Sachen, wie da hat dann jemand drei Ohren und es sieht völlig normal aus auf den ersten Blick und dann auf den zweiten Blick merkst du so, oh, da ist irgendwas überhaupt nicht richtig. Mhm. Weil der hat nämlich eine Jacke an und die ist aus Menschenhaut.
Ew.
Und so, weil das halt wirklich, weil das halt so generiert ist, weißt du, die Textur.
Mhm.
Aber auch allein diese Tatsache, dass du dieses Foto siehst und das ist halt wirklich echt realistisch. Es könnte ein normales Foto von jemandem auf Facebook sein, von irgendeiner random Person, aber es ist halt einfach computergeneriert, die Person existiert nicht. Super creepy. Super merkwürdig.
Ja.
Krasser existenzialistischer Scheiß. Übrigens.
Also ich finde es nicht, aber die Not Quite a Deer Folklore ist zumindest Stories aus dem Internet. Also Gott weiß, ob die echt sind oder nicht. Aber da geht es darum, dass in erster Linie in den Appalachen, heißen die? Das sind Berge.
Mhm, ja.
Dass da im Wald viele Wanderer Tieren begegnen, von denen sie auf den ersten Blick glauben, es sind Rehe. Bis ihnen irgendwann bewusst wird, sie verhalten sich nicht ganz wie Rehe. Zum Beispiel, sie laufen nicht weg, sie fliehen nicht oder sie haben komische Zuckungen. Ganz oft fallen ihnen auch Sachen auf, dass was mit deren Gelenken oder deren Anatomie nicht stimmt. Knochen sich in die falschen Richtungen bewegen und sowas.
Oh, ich liebe diese Geschichte.
Und einen unglaublichen Anflug von Horror bekommen, wenn sie diese Viecher zu lange anstarren. Und es ist halt, da ist ein Reh. Warte, das ist kein Reh.
Und nicht wirklich ein Reh.
Ja, es ist eine Schauerstory aus den Appalachen, die sich Not Quite a Deer nennt.
Der Schauerroman in der Schauerliteratur, die zeigt uns halt eine Welt der Angst, der Zweifel und der seltsamen und unerklärlichen Phänomene und auch dem Übernatürlichen. Es ist im Grunde genommen die Manifestation einer Welt, die durch rapide Veränderung unsicher und instabil geworden ist. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, die Themen der Schauerliteratur erleben meistens ihr Revival während der Zeit von großer Veränderung, also oftmals am Ende eines Jahrhunderts. Amnesia spielt jetzt aber 1839 und ich habe ja gerade gesagt, die Blütezeit des Schauerromans war 1825. Man kann jetzt diskutieren, letzten Endes glaube ich auch nicht, dass die Entwickler wirklich darauf geachtet haben. Aber 1839 ist zwar nicht mehr in der Blütezeit des Schauerromans, aber 1839 ist 2 Jahre, nachdem Königin Victoria den Thron bestiegen hat. Und gerade die viktorianische Zeit ist natürlich eine Zeit großer philosophischer, politischer, sozialer Veränderungen, technologischer Veränderungen, wissenschaftlicher Veränderungen, extreme Veränderungen und Neuerungen in Medizin. Das war, glaube ich, auch die Zeit, wo sie festgestellt haben, dass es vielleicht ganz cool ist, sich die Hände zu waschen, wenn man jemanden angefasst hat oder ein Kind entbunden hat. In der viktorianischen Zeit war es halt eben so, dass die Themen und die Merkmale der Schauerliteratur in den Mainstream übernommen worden sind und Autoren wie Dickens beispielsweise diese Merkmale in ihre Romane mit eingebaut haben, die ja an sich keine Schauerromane sind. Sie haben halt eben auch das Setting genommen und haben es halt eben aus dem osteuropäischen, südeuropäischen oder exotischen Bereich entweder weiter nach draußen geschmissen, wie im imperialistischen Gothic, oder halt eben nach Hause geholt, nach London geholt und haben es halt eben dort spielen lassen. Und einer der wichtigsten Punkte, auch letzten Endes für die Soma-Folge, ist, dass die Autoren, die in der viktorianischen Zeit geschrieben haben, Literatur genommen haben und dieses Setting von den Straßen von London auf den Körper übertragen haben. Das heißt, alles das, was ich gerade erzählt habe, gerade die Thematiken von Sexualität und von Macht, finden sich in der viktorianischen Schauerliteratur im Körper wieder. Solche Geschichten wie natürlich Frankenstein, obwohl, wie gesagt, nicht im viktorianischen Zeitalter, aber damit fing es letzten Endes an. Aber gerade Geschichten wie Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde, Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Ey, 2 Bücher, die ich mal gelesen habe.
Ah, siehste.
Damn.
Bram Stoker's Dracula. Natürlich auch die Frage des Körpers und der Macht über den eigenen Körper. Und was kann ich machen, was nicht. Und natürlich haben sie sich auch mit Sachen auseinandergesetzt, die halt beispielsweise wissenschaftlich gerade in der Zeit groß gewesen sind, wie Darwins Die Entstehung der Arten.
Habe ich dir mal erzählt, dass ich
nicht an die Evolution glaube, Leonie.
Ja. Dass ich eine Kolibri-Sammlung von Charles Darwin gesehen habe mit seiner Handschrift noch auf den Zetteln.
Oh. Wo hast du die gesehen? In London?
Nee, in der Halberstadt.
Was?
In Halberstadt gibt es ein Naturkundemuseum, mit dem wir mal fast zusammengearbeitet haben. Und bei einem Business-Termin hat der Typ uns... Die haben eine der größten Vogelsammlungen überhaupt. Und da ist der Typ so stolz drauf, dass er uns in einen schimmelnden, stinkigen Keller ohne Fenster verfrachtet hat. Tausende von ausgestopften Vögeln in riesigen Schränken bis unter die Decke sortiert waren.
Nice.
Inklusive der Kolibri-Sammlung von Charles Darwin, noch mit seiner Handschrift auf den Zetteln.
Wow.
Hab ich nicht ein aufregendes Leben?
Ja, ist ein Träumchen. Ist ein richtiges Träumchen. Soll ich jetzt mit der Original-Gutenberg-Bibel kontern, die in Göttingen ausgestellt wird?
Bitte.
Ja, ich hab's ja nicht gesehen.
Was für einen gebildeten Fight hier.
Ja, ist geil, oder? Ja, viel interessanter ist ja auch, dass sie in Göttingen in der Universitätsmedizin den abgetrennten Kopf von Fritz Hamann gelagert hatten.
Wenn ich jetzt wüsste, wer das war, wäre ich beeindruckt.
Fritz Hamann? Der hat die ganzen Kinder umgebracht und die Jungen umgebracht.
Was?
In Hannover. Warte, nur ein Weilchen. Dann kommt Hamann mit dem Weilchen.
Ich kriege irgendwie Flashbacks. Hast du mir das mal besoffen erzählt?
Bestimmt.
Das klingt echt wie was du mir mal beschrieben hast.
Ach ja, es war bestimmt genauso gut gefact-checkt wie dieser Podcast. Fritz Hamann war ein deutscher Serienmörder.
Das ist so eine Beschreibung von unserem Leben, dass du denn Kopf von einem Kindermörder gesehen hast und ich Kolibris von Scheiß darf.
Ich durfte ihn ja nicht sehen. Leider gibt's ihn nicht mehr. Oh. In der Göttinger Universitätsmedizin haben sie den gelagert. Also der hat in den 1920er Jahren hat der Jugendliche umgebracht und in der Leine versenkt und andere Sachen gemacht. Also ganz zusammen kriege ich es jetzt auch nicht mehr. Den haben sie halt enthauptet, den haben sie zum Tode verurteilt, enthauptet. Und dann haben sie versucht herauszufinden, ob an seinem Kopf, an seinem Gehirn irgendwas anders ist, als an den Gehirnen von Leuten, die halt keine Serienmörder sind.
Aha.
Haben das halt untersucht und festgestellt, nope, es ist alles normal.
Upsi.
Wir haben hier nichts anderes und das war halt...
Menschen tun böse Dinge.
Mhm, relativ riesengroßer Punkt, der dann halt eben auch für weiteres Profiling und so weiter und so fort gesorgt hat. Übrigens, eigentlich eine Tangente, aber im Grunde genommen geht's auch wieder zurück zu dem, was ich halt über die viktorianische Zeit erzählen wollte.
Mhm.
Und zwar haben sie halt da auch angefangen, beispielsweise sich mit Kriminologie auseinanderzusetzen. Das ist nur eine Weiterführung gewesen, dieser Idee, dass, also es gab damals eine Theorie, die heißt Born Criminal. Und die Idee ist quasi, dass du anhand von körperlichen Merkmalen feststellen kannst, ob jemand böse ist oder nicht. Und ihn quasi in dem Moment schon, bevor er überhaupt irgendwelche bösen Taten tut, einsperren kannst.
Minority Report.
Das klappt natürlich nicht. Das ist natürlich
Unsinn. Das hat Tom Cruise uns bewiesen.
Ich habe den nicht gesehen, den Film.
Oh, okay.
Das basiert auch auf einer Geschichte von Philip K. Dick, ne?
Noch mehr Tangenten. Wer ist Philip K. Dick?
Der Autor...
Oh mein Gott, kennst mich doch.
Der Autor, der Thomas Grip dazu inspiriert hat, sich mit der Thematik für Soma auseinanderzusetzen?
Oh, das weiß ich nicht.
Das ist das Zitat ganz am Anfang von Soma.
Oh. Oh. Die Welt ist das Einzige, was nicht aufhört zu existieren, wenn du aufhörst, an sie zu glauben. Das ist das Zitat.
Okay, wenn du das so weißt, dann ist das
gut. Ja, ich habe das Spiel gestern angefangen.
Ja, okay, gut, okay. Philip K. Dick, der hat die Vorlagen geschrieben zu Blade Runner.
Oh. Nein, die Realität ist das Einzige, was weiter existiert, wenn du aufhörst, an sie zu glauben.
Du Android's Dream of Electric Sheep ist die Vorlage gewesen zu Blade Runner und Philip K. Dick ist ein Science-Fiction-Autor gewesen. Und die Werke, die er geschrieben hat, sind entweder verfilmt worden oder halt sind Anstoß gewesen für Filme wie beispielsweise Blade Runner, Total Recall, Screamers, Imposter, Minority Report, Paycheck, Scanner Darkly Next und Der Plan. Und unter anderem liefern seine Werke halt eben Vorlage für Filme wie Die Körperfresser kommen. Er hat eine Geschichte geschrieben, die heißt The Man in the High Castle. Das ist halt eben auch als TV-Serie verfilmt worden auf Amazon. Das ist eine Amazon Prime-Serie. Wie sind wir jetzt zu Philip K. Dick gekommen? Weil du meintest Minority Report.
Genau, wegen Kriminologie.
Ja, genau. Letzten Endes war es halt eben im viktorianischen Zeitalter so, dass wissenschaftliche Theorien herausgekommen sind, die dazu geführt haben, dass wir jetzt technologisch und fortschrittlich da sind, wo wir sind, aber oftmals auch falsch gewesen sind. Und die waren halt auch Vorlage für diese Schauerliteratur des viktorianischen Zeitalters, wie beispielsweise die Idee, dass jemand böse aussieht oder dass jemand gewisse physiognomische Beschreibungen hat, die halt eben als böse gelten. Und das war unter anderem auch die Vorlage für Bücher wie das Bildnis des Dorian Gray, der ja dieses Bildnis kommissioniert letzten Endes und sich wünscht, dass das Bild altert und das Bild seine Schönheit verliert und er es niemals tut. Und sein Wunsch geht in Erfüllung und er wird ganz böse und das Bild wird ganz hässlich. Ja, so viel zum Schauerroman.
Yay, danke.
Yay, bitte. Ich glaube, wir haben super viele Parallelen gerade gezogen, weil wir vorher nie gedacht hätten, dass sie irgendwie gezogen werden können.
Ich bin total beeindruckt, wie gut die Story ist von Amnesia. Also das ist offensichtlich so ein gut ausgearbeitetes, nicht Schauermärchen, sondern Schauergeschichte ist. So eine Gothic-Story. Macht es noch trauriger, dass sie da halt so rausgefallen ist?
Ja, auf jeden Fall. Was du ja vorhin meintest, die Idee dahinter ist ja gewesen, letzten Endes festzustellen oder zu zeigen, wie weit Menschen imstande sind zu gehen, um Böses zu tun. Und eine Sache, die ich irgendwie ganz kurz noch besprechen möchte, das ist was ich auch nur gelesen hatte im Wiki. Ich kann das nur empfehlen, einfach mal ins Wiki reinzugucken und sich das mal durchzulesen, weil vieles, wie gesagt, übersieht man. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt worden ist, durch Briefe und Notizen und Tagebucheinträge, übrigens nebenbei eine Form der Erzählung, die halt eben auch in diesem klassischen Schauerliteraturroman immer wieder vorkommt. Also Dracula beispielsweise wird ja erzählt durch Briefe. Und das ist also klassisch für diese Zeitperiode, dass Geschichten durch Briefe erzählt werden. Und das ist in Amnesia auch so. Und das Problem ist, dass Fictional wahrscheinlich nicht damit gerechnet haben, dass die Leute erstens keine Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und dass sie sich auch nicht darauf einstellen können, weil sie so immersiert sind und weil sie so eine scheiße Angst haben.
Genau, ich glaube, der große Punkt ist, ich glaube, das Storytelling ist gar nicht schlecht. Also
Nein. Die Geschichte definitiv nicht und das Storytelling auch nicht. Genau das, was du gerade sagst, es funktioniert nur einfach nicht in einem Horrorspiel. Du musst es anders machen.
Ja.
Und das ist, was ich ja finde, in Soma ganz fantastisch funktioniert hat.
Wenn man sich jetzt mit der Story auseinandersetzt, finde ich eigentlich, selbst dann geht, glaube ich, seine Theorie nicht ganz auf. Also sie haben in Soma definitiv storytellerisch nur von der Geschichte her noch was dazugelernt. Weil der Punkt ist ja, dass du sagst, dass er aufzeigen wollte, wie weit jemand gewillt ist zu gehen bis zur Bösartigkeit.
Ja, oder was jemand dazu bewegt, bösartig zu werden.
Ja, Daniel, und das kommt vielleicht auch nicht raus, er findet diese Sphäre, er ist mental völlig am Ende, weil er eben nicht schlafen kann, völlig übermüdet ist, nur Albträume hat, wahrscheinlich auch unter Wahnvorstellungen leidet. Irgendwann setzt er diese Sphäre zusammen und dann kontaktiert er Leute und versucht herauszufinden, was es mit dieser Sphäre auf sich hat. Und diese Leute sterben aber nach und nach. Und dieser Schatten ist hinter ihm her. Dann fährt er nach Brennenburg und Alexander gaslightet ihn letzten Endes dazu, dass er glaubt, dass nur durch das Foltern von diesen Menschen seine Probleme gelöst werden können. Wenn es aber so ist, was er von Agrippa irgendwann lernt, Agrippa selbst hat irgendwann auch mal so eine Sphäre gefunden, hat dann festgestellt, dass ihn dieser Schatten verfolgt und dieser Schatten alles niedermetzelt, was in seinem Weg ist oder was zwischen ihm und Agrippa liegt und unter anderem auch so ein paar Wanderer umgebracht hat, die er zwischendurch nur zufällig getroffen hat. Und Agrippa schmeißt die Sphäre weg, dann hört der Schatten auf, ihn zu verfolgen. Also eine Lösung in Häkchen wäre gewesen, wenn Daniel einfach diese Sphäre hätte loslassen können, die ihn aber wahrscheinlich auch vereinnahmt hat. Und dementsprechend halt, er das wahrscheinlich gar nicht wirklich konnte, aber er wusste es auch nicht. Die Frage ist halt, sollen wir wirklich für Daniel Mitleid empfinden? Sollen wir verstehen, okay, er ist so weit gegangen, er wollte sich selbst retten und so weiter und so fort. Und klar, andere Zeitperioden, andere Situationen aus einer Periode heraus, die sowieso schon archaischer ist, sage ich jetzt mal, als das, was wir heutzutage vielleicht kennen. Aber selbst so weit zu gehen, und wir haben noch nicht über diese Foltermethoden gesprochen, aber das zu machen, selbst wenn man einen Mörder vor sich hat oder einen Vergewaltiger oder jemanden, der einfach nur gestohlen hat oder jemanden, der einfach nur in Häkchen ein Brandstifter gewesen ist, was auch immer, und dann wirklich zu solchen Mitteln zu greifen, ist da wirklich noch Mitleid da?
Ich weiß nicht, ob das die Idee war, aber ich glaube, es wäre die Lösung gewesen, wie du so eine Story vermitteln solltest. Das ist ja eigentlich, du baust erstmal Sympathie und Empathie für deinen Hauptcharakter auf und dann bringst du den Twist rein. Also würde ich diese Story aufbauen, dass du dann plötzlich diese Abneigung und diese Dissonanz empfindest zu einem Charakter, wo du vorher Empathie aufgebaut hast. Dann hätte es, glaube ich, funktioniert. Mich hat's total überrascht, als er sagte, oh, ich habe versucht, diese Story aufzubauen von was macht einen Menschen böse. Da ich richtig lange drüber nachdenken müssen, dass ich das überhaupt gesehen habe in der Story. Also ich sehe seine Versuche nicht. Also wenn er sagt, ich habe es versucht, aber es war ein Fehlschlag, ich sehe nicht mal die Versuche, ich sehe die Ansätze nicht. Ich weiß nicht, was seine Plan dahinter war. Deswegen, ich weiß nicht, ob er einen hatte oder einfach nur die Story erzählt hat. Und die Story ist eine Story von einem Mann, der Angst hatte und sich selber retten wollte, gegaslightet wurde, böse Sachen gemacht hat und sich überzeugt hat, es war gar nicht so schlimm. Aber es ist einfach nur eine erzählte Story. Wenn du Spieler in deine Welt immersierst, du musst sie auch in die Story immersieren und das, da ist gar nichts passiert.
Da redet man immer von Mikro- und von Makro-Storytelling und der Unterschied ist, dass du bei Makro-Storytelling die Geschichten hast, die durch einen großen Bums erzählt werden, also die meistens solche Sachen haben, die auch ein größeres Budget haben, sind Hollywood-Filme meistens, die ganz viel durch Environment zum Beispiel und durch Special Effects erzählen und solche Filme wie beispielsweise Filme, die einen riesengroßen Buhai drumherum haben, die deswegen nicht schlecht sein müssen, um Gottes Willen, sind meistens gute Filme. Oder solche Filme wie Transformers, wo du diese, naja, übermäßig krassen Action-Szenen hast und sowas, das ist dieses Makro-Storytelling. Und das im Vergleich zum Mikro-Storytelling, wo die Motivation und die Bindung des Charakters einfach durch Emotionen letzten Endes ausgelöst wird, durch kleinere Budgets, kleinere Filme, größere emotionale Ausbrüche letzten Endes, die dich an die Story fesseln, mehr als dass es jetzt zum Beispiel ein halbnackter Shia LaBeouf und 700 Explosionen tun letzten Endes so. Und bei Amnesia zum Beispiel ist es so, dass ich glaube, in der Theorie sollte es dieses emotionale Storytelling sein, aber in der Praxis ist es dieses Makro-Storytelling geworden. Es wirkt nicht so, als ob da bewusst gewesen ist, was ein echter Mensch mit echten emotionalen Regungen tun würde. Beziehungsweise, es ist nachvollziehbar, klar, versetze ich mich in die Situation, hätte ich vielleicht anders gehandelt, hätte ich ähnlich gehandelt und es ist nachvollziehbar, aber es ist nicht emotional erzählt. Weil du, wie du sagst, natürlich diese Beziehung zu Daniel überhaupt nicht aufbauen kannst. Weil Daniel, er ist ein leerer Charakter, in den ich nicht füllen kann.
Ja.
Und deswegen funktioniert es halt nicht.
Das ist nochmal interessant, sich kurz Machine for Pigs anzugucken. Hast du es durchgespielt? Mhm. Da ist ganz grob dein Hauptcharakter, der Mendes, hat auch so einen Amnesia-Trunk getrunken, bla bla. Der war in Mexiko und nicht in Afrika. Der hat ein Ei gefunden und nicht eine Kugel. Ein Ei, das mit ihm geredet hat, whatever. Das spielt am Silvesterabend von 1899 auf 1900. Und diese Kugel, das wird wohl eine Kugel sein, die er nennt, hat ihm eine Version gezeigt von dem kommenden Jahrhundert und von den zwei Weltkriegen. Und schickt ihm diese Version, eine riesenhafte Maschine zu bauen, die die ganze Menschheit töten soll. Hm. Und er trinkt dann diesen Amnesia-Trink, bla bla, und jetzt wachst du auf und ich weiß gar nicht, ob du einen Zettel findest, und du willst die Maschine zerstören und gehst immer, immer tiefer in die Eingeweide dieser Maschine. Und das Environment ist der Hammer, das ist voll geil, weil du deine Kinder suchst. Deine Kinder rennen vor dir weg und gehen immer tiefer in die Maschine und du läufst denen nach und willst die retten. Und am Ende kommt halt raus, deine Kinder leben gar nicht mehr. Du, also der Mendes, hat sie geopfert, der Maschine. Das war das erste Opfer, um die Maschine in Betrieb zu nehmen. Und da ist es so, Mendes ist von Anfang an nicht leer oder nicht wie Daniel, sondern total unsympathisch. Von Anfang an, du wachst in einem Herrenhaus auf, stellst du fest, er hat so geheime Kriechgänge in den Wänden gehabt, wo er seine Frau beim Baden gespannert hat und findest irgendwelche komischen Käfige in seinem Schlafzimmer. Und von Anfang an ist das voll der Creep. Und diese Kinder, denen du folgst, sind arschgruselig. Ja. Und du willst denen gar nicht nachrennen. Immer, meine geliebten Kinder, ich muss euch retten, ich muss euch finden. Und macht irgendwie einen auf besorgter Vater. Aber alles, was du von ihm erfährst, ist grunzgruselig. Das ist total eigenartig. Aber da ist das Ende tatsächlich eigentlich voll geil, weil erstmal ist der Soundtrack der Hammer. Du findest raus, diese Kinder leben gar nicht mehr, die sind geopfert worden. Und er ist aber schon unten an der Maschine und hat vor, sie zu zerstören. Und das Ende ist dann, er geht in den Kontrollraum dieser Maschine rein, während die Maschine mit ihm redet und ihn anfleht, ihn nicht auszustellen und ihm alle Versionen, ihm alles erzählt, was halt im kommenden Jahrhundert passiert. Genozid und der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Und am Ende musst du aber halt diese Maschine ausstellen. Eine Maschine, die die Menschheit zerstören würde, was moralisch verwerflich ist. Aber dadurch, dass du sie ausstellst, du nun mal sicher gehst, dass die Weltkriege passieren werden. Also da ist dieser moralische Konflikt, glaube ich, um einiges effektiver gewesen. Die Geschichte ist da auch besser angekommen, aber im Endeffekt auch flach gefallen. Vorher, weil das Spiel schon gameplaymäßig dich nicht immersiert hat, war das auch mehr so ein Storytelling, das nicht wirklich gewirkt hat. Aber es war nicht so, wie du gerade sagtest, nicht flach, aber irgendwie so, also so ein Storytelling, das einen emotional nicht halt. Das nicht so,
ach so, Makro- und Mikro-Storytelling.
Ja, genau, also das Storytelling ist um einiges emotionaler erzählt. Du bist nicht so immersiert in dem Spiel und der Story, aber die Story ist sehr viel emotionaler erzählt und auch teilweise dann durch Musik. Da gibt's so eine total geile Analyse auf YouTube, die könnte ich eigentlich nochmal verlinken. Wenn wir da über Identifikation reden, ist es noch ein bisschen schlimmer als mit Daniel, weil dieser Typ von Anfang an voll eklig ist und seine Motivation, diesen Kindern zu folgen, auch bei dir gar nicht gegeben ist. Also, aber das war ja auch nicht direkt von Frictional Games, muss man sagen.
Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich eher noch mit diesem Dilemma auseinandersetzen konnte und es interessant fand zwischen der Frage, lasse ich Alexander das Portal durchqueren, damit er zu seiner Liebe zurückkehren kann?
Und gönne ich ihm das denn?
Also
interessiert mich das?
Und zwar hatte ich ja in der Zusammenfassung erwähnt, Alexander ist ein Wesen aus einer anderen Welt, Dimension, was auch immer. Er ist verbannt worden aus der Dimension, aus der er kommt. Und ist getrennt worden von seiner großen Liebe und ist in unserer Dimension gefangen oder in unserer Welt gefangen. Und ist halt kein Wesen, was hier hingehört. Und das ist wieder dieses Idee des Unheimlichen irgendwo, weil er ist irgendwo ein Mensch, aber er ist auch irgendwo nicht ein Mensch, weil seine Moral ist halt völlig abgehoben von dem, was wir als Moral empfinden. Er hat überhaupt gar keine emotionale Bindung zu Menschen, weil er selbst ja gar keiner ist. Es ist ihm unangenehm, hier zu sein, im Sinne von, er hat Schmerzen, er ist in dieser Welt einfach nicht das, was er sonst ist. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, wie unglaublich abgefahren und weird andere Dimensionen sind, alleine mit der Tatsache, wie Zeit funktioniert beispielsweise, also, dass wir sagen, wir sind in einem dreidimensionalen Raum, weil wir haben links, rechts, oben, unten und dabei dafür eine feste Zeiteinheit und es ist in einer vierdimensionalen Dimension halt so ist, dass du oben, unten, rechts, links hast und zusätzlich aber auch noch eine extra Achse, nämlich die Zeitachse, auf der du dich bewegen kannst, wie du das gerne möchtest, sprich Vergangenheit, Zukunft und so weiter und so fort. Und das ist super wild und da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil ich habe es nicht recherchiert, aber also alleine wenn jetzt jemand den Film Interstellar geguckt hat, dann weiß er vielleicht, was ich meine. Die Frage danach, wie Zeit funktioniert. Und stell dir jetzt vor, du bist ein Wesen, was in der Lage ist, eigentlich Zeit zu manipulieren, aber du bist hier gefangen. Und andersrum, du würdest dich überhaupt nicht zurechtfinden. Klar, das ist jetzt nichts, was aus der Story an sich hervorgeht. Deswegen ist es problematisch. Aber wenn du drüber nachdenkst, ein bisschen tiefer greifst, macht das Sinn. Und da finde ich eher noch, dass Alexander ein interessanterer Charakter ist als Daniel selbst. Ich wollte sagen,
das klingt viel spannender. Und jetzt habe ich Mitleid mit Alexander von Brandenburg, Marieke.
Ja, was soll das? Ganz genau, das ist der Punkt. Und das ist das.
So kann ich doch jetzt nicht auf diesen Podcast gehen.
Musst du aber. Er ist nicht in der Lage, sich hier zurechtzufinden. Er hat einen unglaublichen Aufwand, ein Häkchen, weil er seit Jahrhunderten halt eben auf dieser Welt ist und immer wieder Versionen von sich selbst erstellen muss, um halt eben nicht aufzufallen und all dieser ganze Kram. Und klar ist er ein Arschloch und klar ist es ganz furchtbar, aber im Grunde genommen versucht er nichts anderes als nach Hause zu seiner großen Liebe zurückzukehren. Das ist halt eine ganz andere Art von Motivation als,
yeah.
Daniel, ich hab voll Angst, Mann. So, weißt du, weil, jokes on you, Daniel, ich hatte auch Angst, als ich das Spiel gespielt habe. Wir haben alle mal Angst.
Du bist
hier
nicht der Einzige.
Echt
mal. Das ist nichts Besonderes.
Der moralische Ansatz letzten Endes ist da, er ist ausgebaut, er ist, ist eine Soundgrundlage letzten Endes. Aber er kommt nicht durch.
Ja, nee. Ne?
Wie wir da ja auch schon drüber gesprochen haben.
Richtig.
Hast du Interesse an ein paar Fun Facts?
Immer!
Sehr cool. Auch hier wieder tatsächlich, die habe ich vom Amnesia-Wiki. Die sind höchstwahrscheinlich nichts, wo man jetzt... Also es ist eine Mischung aus Fun Facts, aus Produktionsnotizen, die das Wiki zusammengetragen hat und der Kurzgeschichten und Amnesia selbst. Und ich habe das, was ich persönlich am interessantesten gefunden habe, rausgenommen. Der erste Punkt, das ist so eine, nicht Fan-Theorie, aber sowas, was halt auffällt, ist... Obwohl Alexander ein preußischer Baron ist, spricht er im Original mit einem starken englischen Akzent und nicht mit einem deutschen. So Continuity Error. Wobei man auch dazu sagen muss, vielleicht passt er sich an.
Ich wollte gerade, das war bestimmt einfach schlechtes Voice Acting.
Definitiv. Der zweite Punkt. Daniel hat sich ja geschworen, dass er Alexander selbst mit seinen eigenen Händen umbringen will. Das ist im Ende nicht möglich. Er kann nur das Portal umwerfen oder halt eben Agrippas Kopf durch das Portal werfen und so weiter und so fort.
Ich weiß nicht, warum ich immer ein Bild habe wie Daniel, wie so ein Fußball. Der durchkickt.
Und zum Dropkick?
Ja.
Also Daniel selbst bringt Agrippa nicht um. Das macht der Schatten für ihn letzten Endes. Sein Name war im Original Volke. F-O-L-K-E. Volke. Das Ingame-Model von Daniel ist nur der rechte Arm.
Geil, das glaube ich.
Weil er ja gar nicht zu sehen ist. Und da musste ich dann, als ich den Trailer von Rebirth gesehen habe, ist mir das extrem aufgefallen. Du hast ja auch diese First Person. Mhm. Und du hast eine Szene, wo du als die Protagonistin quasi durch die Gegend rennst und dann fällst du irgendwo runter und dann guckst du quasi, so weil du ja fällst und dein Kopf hin und her schwabbelt, siehst du da halt deinen Körper, fand ich halt ganz interessant.
Ich habe auch den Trailer geguckt und dachte, oh, sie hat zwei Arme.
Ja, genau. Sie hat einen Körper und sie hat Arme. Genau, also das Ingame-Model ist halt, wie gesagt, nur der Arm. Und dementsprechend ist Daniel unsichtbar. Genauso wie eins der Monster in Amnesia, nämlich der Kerk?
Game-Typ Jungs haben ihn den Wasserpenner getauft.
Das ist das Nächste. Bei TV-Tropes gab es auch einen Eintrag davon, wie diese Brutes und die Grunts, die im Spiel vorkommen, ihr merkt nicht wirklich einen Namen, was sie da für liebevolle Namen gekriegt haben von den ganzen Let's Playern. Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber...
Süß. Das ist wohl das gruseligste Monster von allen, ist das Unsichtbare.
Der Kerk?
Ja, da sind Krank, die Leute... Krank. Haben sich da einen abgeschissen. Alter,
dieses Wasserlevel ist so furchtbar. Das Wort Kerk, was auch immer, die Schweden sind wieder hart am Werk mit unaussprechbaren Sachen, ist ein Anagramm des Wortes Kraken.
Ja.
Das ist der Name eines gigantischen Oktopus in der nordischen Mythologie. Das ist, wie gesagt, auch ein Wassermonster. Tatsächlich ist es wohl angeblich als Idee, erst habe ich gesehen, in dem Concept Art sah es eher aus wie so ein riesengroßer Blutegel, aber angeblich ist es wohl zweibeinig und läuft wohl auf zwei Beinen, so wie die Grunts und die Brutes. Kraken, ich nenne es jetzt Kraken.
Ja.
Das Ding halt ist wohl Developer-Team als Lurky bekannt gewesen. Mhm. Wegen to lurk, lurking around. Fand ich ganz süß. Und es ist wohl auch so, dass es auf die Monster aus Tremors basiert. Das sind diese Erdwürmer, die unter der Erde durch die Gegend wurmeln. und dann ab und zu mal in frische Luft kommen, um Menschen zu fressen. Und dann kommen sie wieder runter und wirbeln wieder in der Erde. Und davon gibt's irgendwie auch 17 Teile oder sowas. Ist ja sowohl Agrippa als auch Johann Weyer, also Agrippas Schüler und Freund, basieren auf mehr oder weniger echten Personen. Und im echten Leben war Weyer wohl auch halt tatsächlich ein Schüler von Agrippa, der halt sich auch mit Alchemie und Okkultismus und Hexkraft, Hexerei, Dämonologie und so weiter und so fort auseinandergesetzt hat. Damals, zu der Zeit, als das übelst en vogue gewesen ist. Und das ist Amnesia, Freunde.
Das kam sehr plötzlich. So, das war's. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr habt was gelernt. Ich habe einiges gelernt. Ich habe mehr gelernt, als ich dachte, dass ich lerne. Ich hatte richtig Spaß und ich freue mich noch mehr auf nächste Folge, wo mein Liebesbrief an Thomas Grip Nummer 2 kommt und Marieke mir was über H.P. Lovecraft erzählt.
Oh, schätzungsweise?
Schätzungsweise.
Zunächst ist das so geplant.
Geil. Sonst folgt uns gerne auf Social Media, Instagram, unseren Blog, lest gerne, hört uns, liked uns, kommentiert uns etwas, überall da, wo es Podcasts gibt, unter @horrorlingpodcast. Und wir sehen uns nächste Folge.
Beim nächsten Mal.
Bye, bye.